Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Frühjahr ist Vogelzeit und jetzt sind sie am aktivsten, die lieben Vögelchen da draußen. Und jetzt kann man sie am besten beobachten. Also tun wir genau das, beobachten, sich freuen, vielleicht auch zählen, wenn sie die Geduld dazu haben. Und diese Informationen auch weitergeben. Die Vogelzählung des NABU, des Naturschutzbundes, mit anderen Naturschutzverbänden, ist an diesem Wochenende. Letztes Jahr haben daran 67.000 Menschen teilgenommen und haben 1,5 Millionen Vögel gezählt. Also einiges, was an diesem Wochenende auch noch so zähltechnisch passieren kann. Ich bin gespannt. Deutschlands größte Naturmitmachaktion. Vieles wird gezählt. Sperlinge, Amseln, Kohlmeisen, Stare, Mauersegler, Tauben, Schwalben, die Nachtigall auch zum Teil. Und wir wollen von Ihnen wissen, welche Vögel beobachten Sie gerade in Gärten, in Parks und Wäldern? Vermissen Sie vielleicht auch Vogelarten, die Sie früher öfter gesehen haben? Wie gut kennen Sie sich aus? Können Sie Vögel jederzeit benennen? Oder müssen Sie da doch ein bisschen nochmal kramen oder vielleicht die App rausholen, um es rauszubekommen? Gibt es Lieblingsvögel? Oder auch Vögel, die Sie vielleicht nerven im Alltag? Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wie immer jedes Jahr im Frühjahr, im Mai, unsere große Vogelschau hier in Deutschlandfunk Kultur, was Sie schon immer über Vögel wissen wollten. Und das tun wir natürlich nicht, ohne Menschen zu haben hier im Studio, die sich ganz besonders gut auskennen. Zum einen Caroline Ring. Sie ist Evolutionsbiologin, Wissenschaftsjournalistin, kommt aus Berlin, ist dementsprechend auch Expertin für Vögel in der Stadt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Und Bernd Petri ist Vogelschutzexperte vom NABU-Bundesvorstand, studierter Biologe, Vogelwart war er schon immer, schreibt auch Gutachten für Bauvorhaben. Vor allem auch, ja, auf eine gewisse Weise auch ein Kollege, nämlich ein Mann, der mit dem Mikro unterwegs ist und Vogelstimmen sammelt. Von denen werden wir auch noch einiges hören. Schon guten Morgen,
Herr Petri. Guten Morgen. Ja. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein.
Ja. An einem Ort, den Sie, glaube ich, sehr genießen, haben Sie mir kurz vor der Sendung gesagt, weil Sie tatsächlich jemand sind, der mit dem Mikrofon unterwegs ist und Vogelstimmen sammelt und zum Teil auch aus den Archiven rausholt.
Ja, ja, es war schon allein jetzt für mich sehr schwer, vom Hotel, wo ich war, jetzt hier den Weg hierher ohne Mikrofon zu gehen.
Ich habe hier Qual gewesen sein.
Also es ist eigentlich wunderbar. Nur dann wäre ich überall stehen geblieben, dann hätte ich vielleicht sogar die Sendung verpasst. Der Gartenrotschwanz hat gesungen auf dem Weg hier. Ich habe die Berliner Nachtigall gehört.
Es ist die Nachtigall noch morgens?
Ja, ja.
Morgens um 8, ja? War sie noch aktiv?
Genau, die war noch aktiv. Nachtigallen singen ja nicht nur nachts, sondern auch am Tag. Und und Hausrotschwanz war natürlich dabei. Der Gartenbaumläufer. Also faszinierend, was hier in Berlin alles vorkommt.
Also viele Vögel in der Stadt, ne? Also Caroline Ring. Also auf jeden ist Berlin, Fall, ja. Bleiben wir mal in der Stadt, von der wir aus hier unser Programm senden. Ist das eine große, gute Stadt für Vögel?
Absolut. Also wenn es um die Vögel geht, dann kann man sagen, dass Berlin eigentlich die Hauptstadt der Vögel ist in Deutschland. Also es gibt hier unheimlich viele verschiedene Arten, natürlich jetzt nicht alle in gleicher Zahl, aber es gibt 2/3 aller Brutarten, aller Brutvogelarten in Deutschland kommen in Berlin vor, kann man hier finden. Jetzt natürlich nicht am Alex oder so, aber es gibt halt einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Landschaftsformen in Berlin, kleinere Mosaike dann. Und da gibt es eben ganz viele verschiedene Biotope, wo sich Vögel sehr wohl fühlen.
Weil es eine Stadt ist mit vielen Flächen und mit vielen auch offenen Flächen zum Teil?
Was eine genau, das ist ein Grund. Und der andere Grund ist aber auch was die Leute in Berlin, ob sie jetzt Berliner sind oder nicht, an Berlin eigentlich meist nicht so mögen. Das ist, dass hier ganz oft nicht so hinterhergekommen wird mit den Aufräumarbeiten in Grünflächen und sowas alles. Also da hat man doch immer noch oft wilde Flecken, Brachen, Gebüschlandschaften, was weiß ich. Also kann man sich ja vorstellen, man braucht ja meistens nur aus dem Fenster gucken, wo sich kleine Verstecke eben bieten für Vögel und sowas. Und das wird super dankbar angenommen. Das ist eben auch ein Hauptgrund, weswegen die Nachtigall in Berlin so häufig ist. Und auch die Nachtigall ist halt wirklich eine Berliner Besonderheit. Berlin ist die Hauptstadt der Nachtigallen, wahrscheinlich von Deutschland, wenn nicht sogar von Europa oder weltweit. Also so genau weiß man es nicht.
Ich weiß gar nicht, ob dieser Ausdruck Nachtigall, ich höre dir trapsen, ob das ein Berliner Ausdruck ist.
Aber
ist so, ja. Dann stimmt ja wirklich alles tatsächlich. Ja, also Städte sind gute Orte zum Teil. Wir reden natürlich nicht nur über Berlin, sondern auch über andere Städte. Sie haben da auch einige Besonderheiten herausgefunden. Darüber reden wir auch noch, wie zum Beispiel die Amseln in Bamberg leben oder der UU in Hildesheim oder der Mauersegler in Weimar. Also es gibt so ein paar Hauptstädte offenbar für besondere Vogelarten. Aber vielleicht hören wir mal rein in etwas, was Sie mitgebracht haben, Bernd Petri, nämlich eine Amsel aus dem Jahr 1910. Also ich glaube, die klang vermutlich nicht so viel anders als die Amseln von heute. Aber eine historische Aufnahme. Was ist das für eine Aufnahme?
Das ist eine Aufnahme, die ein Frankfurter Bub, nämlich der Ludwig Koch, geboren 1881, gemacht hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, hier in Berlin. Und der Kaiser Wilhelm, der war einer der ersten, der ein Auto fuhr. Und da die Berliner nicht früh genug Platz gemacht haben, und da hat er zu seinen Ingenieuren gesagt, also ich brauche ein Signal, damit die Berliner von der Straße gehen, wenn ich da komme. Und da hat er auch gleich gesagt, aus Reingolds Wagner, heda, hedo. Heda, hedo. Und die haben's gemacht, haben ihm die Hupe eingebaut und er dann hat dann gehupt und konnte eine Amsel dieses Hupen von Kaiser Wilhelm nachahmen.
Das hören wir gleich, das haben wir nämlich vorbereitet. Amsel mit Martinshorn. Ich bitte mal meine Kollegen, genau das rauszuholen. Das ist ein bisschen später. Wir haben nämlich eine Amsel von 1910 ohne Martinshorn, aber jetzt haben wir sie mit Martinshorn. Jetzt hören wir sie auch.
Das funktioniert. Das ist doch verrückt. Das ist aber eine Amsel aktuell, die kommt aus dem Frankfurter Raum.
Ach, sehen Sie.
Ja, und
wir haben so viele.
Und das ist eine, die in der Nachfolge dieser historischen Aufnahme, vielleicht kann das noch eingespielt werden, von Ludwig Koch, 1910 etwa. Und das Interessante ist ja, dass aus diesem Heda-Hedo-Motiv sozusagen generell das Tatütata entstanden ist. Also ausgehend von der ersten Hupe Kaiser Wilhelms am Auto hat sich das Martinshorn, das Hupen des Postautos der Schweiz, also Tatütata, heda, hedo, kommt alles aus Reingolds Wagner.
Und die Amsel, diesmal von 1910, da hören wir auch nochmal rein.
Jetzt haben wir es. Jawohl. Ja, ist doch klasse hier. Heda, heda, hedo. Ja, und das zieht sich fort bis heute, ausgehend von Kaiser Wilhelm, unsere Martinshörner, egal, Polizei, Feuerwehr. Und die erste Amsel, die wir gehört haben, ist ganz aktuell aus Frankfurt. Die sitzt irgendwo im Wald neben der A67 zwischen...
Die kennen Sie auch persönlich
von Martinshorn. Ja, genau. Die habe ich die besucht die letzten Tage öfter. Wunderbar.
Sie wohnen in der Nähe von Frankfurt, muss man dazu sagen.
Genau. Und
deswegen vermute ich auch, dass Sie jede Amsel da in der Gegend kennen. Also, Bernd Petri ist bei uns, Vogelschutzexperte vom NABU-Bundesvorstand. Wir haben es gehört, ein Mann, der auch sehr genau zuhört, wenn Vögel singen, und Caroline Ring, Evolutionsbiologin und Wissenschaftsjournalistin, Expertin für Vögel in der Stadt. Frühjahr, Vogelzeit, wir wollen von Ihnen wissen, was sind Ihre Lieblingsvögel? Welche Beobachtungen machen Sie? Und natürlich haben Sie Fragen über Vögel, über die Entwicklung von Vögeln, vielleicht auch über die Bedrohungen, den Vögeln ausgesetzt sind, was Sie persönlich auch vielleicht im Umfeld tun können, um Lebensräume von Vögeln zu schützen, rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Vielleicht sammeln Sie ja auch Vogelstimmen. Caroline Ring ist bei uns, Evolutionsbiologin und Wissenschaftsjournalistin, und Bernd Petri vom NABU. An diesem Wochenende große Vogelzählung. Beim Thema Vogelzählung habe ich so gedacht, okay, wie kann man denn jetzt Vögel zählen? Wie soll denn das genau funktionieren? Bernd Petri, aber das tun ja Zehntausende von Menschen. Wie zählt man Vögel so, dass es irgendwie Sinn ergibt?
Ja, diese Aktionsstunde der Gartenvögel ist wirklich eine große Bürgerwissenschaft, und die Vogelkunde ist ja auch eine Scientia Amabilis, also eine Wissenschaft, die Freude macht, die man mit Liebe betreibt. Und ja, wir rufen auf und viele machen mit, eine Stunde lang an einem lauschigen Plätzchen einfach Vögel zu beobachten, vom Balkon aus oder im Garten, oder man geht in einen Park oder Friedhof, eine Stunde lang, und man schreibt sich oder notiert sich die Anzahl, die maximale Anzahl von Amseln zum Beispiel, die man gleichzeitig sieht. Also nicht in der ersten Minute eine Amsel, dann kommt eine dazu und wieder eine dazu, dann verschwinden die, kommen wieder welche zu. Nein, also die Anzahl dieser Amseln, die man gleichzeitig in dieser Stunde sieht, die höchste Anzahl, das ist das Ergebnis für die Amsel, und so macht man das bei allen
anderen. Und dann wird das dann hochgerechnet.
Genau, und das wird dann gemeldet, kann man im Internet melden, man kann das noch bis zum 22. Mai melden, und dann kommt ein tolles Ergebnis heraus, und das können wir dann immer vergleichen mit den vergangenen Jahren. Welche Vogelarten werden mehr, welche werden weniger? Das muss man natürlich immer auch mit dem Wetter, mit den Bedingungen abgleichen.
Und welche Tendenzen sieht man da? Das findet ja schon seit einigen Jahren statt. Welche Vögel werden mehr, welche weniger?
Also wir haben eigentlich immer so in der Top-Liga auf Platz 1, muss man sagen, der häufigst beobachtete Vogel ist halt der Haussperling. Das ist nach wie vor so.
Der mir heute früh das Croissant geklaut hat vom Tisch.
Ja, tatsächlich.
Ja,
ja. Ja, das sind ja eben die Berliner Spatzen, die sind sehr keck. Ja.
Genau.
Das kann man wohl laut sagen. Aber das machen die auch in Frankfurt und München und Hamburg. Ja, genau. Es sind typische Kulturfolger, Zivilisationsfolger. Die Spatzen sind mit den Menschen auch gereist. Überall hin sind mittlerweile Weltenbürger und dieser Spatz ist eben immer noch Gegenwart, aber er weiß, Mensch, mit den Menschen muss man aufpassen, die sind nicht so ohne. Und früher hat man auch Spatzen gejagt, getötet und dafür hat man dann Geld bekommen. Ja gut, also eine weitere Vogelart, die sehr häufig ist, die Hohlmeise, die da so typisch jetzt im Frühjahr ruft so, oder singt,
titi-tü,
titi-tü, zizi-bä, 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 metallisch und man kann das mit Worten so lautmalerisch wiedergeben, Schinkendieb. Schinkendieb, ja. Schinkendieb.
Oder ja, man kann sich aber auch reinteilen als Mensch mit den Vögeln, oder?
Ja.
Wahrscheinlich muss man dann einfach auch gönnen können, denke ich mal.
Ne?
Abgeben vom Frühstückstisch
am Kaffee. Fall. Ich glaube, das macht auch jeder ganz gerne.
Ja.
Genau, genau. Ja, und es gibt natürlich Arten, jetzt gerade nach dem ersten Tag, die Türkentaube wurde sehr häufig im Vergleich zum letzten Jahr festgestellt. Mauersegler weniger als im letzten Jahr, aber das muss man noch sehen. Es gab ja, sagen wir, im Südwesten sehr viel Regen. Hier in Berlin scheint die Sonne, super hier. Und deswegen muss man mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt.
Dann gibt es ja noch andere Möglichkeiten, sich mit Vögeln zu befassen, mit anderen Menschen. Bird Race gibt es auch noch, ne? So,
genau.
Caroline Ring, da waren Sie irgendwie auch dabei oder haben es zumindest versucht?
Ja. So kann man es sagen, ja.
Was für ein Rennen ist das, was für ein Vogelrennen?
Ja, das ist auch eine Veranstaltung, die sich um Vögel dreht und immer im Mai stattfindet. Das ist ja so die Hauptzeit des Vogelgesangs, also da kriegt man einfach am allermeisten mit und viele kommen dann auch schon da, an. Und das Bird Race war letztes Wochenende. Ich war da auch mit dabei, habe quasi ein Team begleitet. Da geht es darum, dass man an einem Tag so viele wie möglich verschiedene Arten findet. Also das setzt also schon eine hohe Artenkenntnis voraus.
Das
aber
klingt
man kann
sportlich.
Natürlich auch, absolut, ist es auch. Also ich kann bezeugen, dass es sehr sportlich war. Wir sind sehr viel Fahrrad gefahren.
Das heißt, morgens um 5 schon los, oder sowas?
Ja, genau. Theoretisch, ich bin ein bisschen später dazu gestoßen. Ich habe es mir ehrlich gesagt, ich habe es nicht hingekriegt, um 5 schon auf der Matte zu stehen. Aber meine Artenkenntnis ist auch nicht so super groß. Also ich habe immer das Gefühl, ich scheue mich auch immer so ein bisschen davor, mich als Ornithologin zu bezeichnen, obwohl ich ein ganzes Buch über Vögel geschrieben habe. Aber trotzdem ist es so, dass ich immer total in Ehrfurcht erstarre vor Leuten wie denen, die ich da begleitet habe, die halt wirklich unheimlich viel wissen und unheimlich viel auch erkennen. Die stehen dann im Wald und sagen, das ist halt eine Tannenmeise. Und ich so, was? Also... Ich hab da, oder dann so ein ganz kleines Zittern so in den Blättern und ich so, war da überhaupt was? Ja, ist dann halt irgendwie, keine Ahnung, eine Haubenmeise gewesen oder so. Also da kann man richtig sportlich angehen und da kommt dann auch wirklich erstaunlich viel zusammen und das macht auch großen Spaß.
Das heißt, die Vielfalt ist sehr viel größer. Als wir uns denken, vermutlich.
Absolut, genau. Das ist nämlich dann was man erstmal so merkt, also wie viel eigentlich um einen rum los ist. Also wenn man sich dann wirklich auch den ganzen Tag Zeit nimmt und je nachdem, wie lange man das eben ausreizt, nach vorne und nach hinten, nimmt man natürlich eben auch noch gerade eben den Morgengesang mit oder die Eulen dann abends und so.
Was ist denn im Mai eigentlich los, dass die Vögel so viel singen?
Na, die Brutzeit beginnt, ne? Also ist halt im laufenden Gange, beziehungsweise ist auch noch so, dass einige Zugvögel zurückkommen. Also der Mauersegler wurde ja gerade schon angesprochen. Die kommen ja gerade noch so an, also fangen jetzt an zu brüten. Und das ist halt was, die stecken dann ihre Reviere erstmal ab. Die Nachtigallen machen das auch, also das hört man ja dann sofort, wenn sie da sind.
Nicht etwa um uns zu gefallen.
Die Nachtigallen kommen ja schon, die allerersten, die Männchen kommen Anfang April. Mhm. Die sind dann erstmal still und dann sitzen die in den Hecken, die Nächte sind noch kalt.
Ja.
Und wenn die Damen am Nachthimmel kommen, Mitte Mai, dann beginnen die Männer zu singen, schauen sozusagen an den Himmel und mit ihrem Gesang zum Himmel versprechen sie den Nachtigalldamen den Himmel auf Erden. Ob das dann später so kommt,
ja, das ist eine andere Frage.
Muss man mal sehen.
Ja. Genau. Ja, die fangen die richtig, also muss man sich richtig so vorstellen, dass sie richtig so vom Himmel runter angeln, quasi mit ihrem Gesang verzaubern. Wie sie
und die weiblichen Nachtigallen, die reagieren drauf, die finden das okay.
Ja, die finden das
welchen
super.
Welche Kriterien wählen denn die Gesangsmeister da aus?
Bei Nachtigallen ist das ganz interessant, weil die haben sehr strophischen Gesang. Also das sind immer wie so Pakete, die halt öfter vorkommen bei verschiedenen Vögeln. Und da geht es immer darum, dass man die möglichst klar und deutlich singt. Und wer die am klarsten und deutlichsten singt, das ist halt der große Macker. Es hat sich aber auch gezeigt in Studien, dass diese Reinheit im Gesang auch sich genetisch widerspiegeln lässt in einer besonderen Fitness quasi. Also diese Männchen, die eben besonders rein singen, die zeugen halt einfach gesündere Nachkommen, kann man so sagen.
Wir haben übrigens auch noch ein kleines Nachtigallenkonzert am Rhein. Das haben Sie, glaube ich, auch mit aufgenommen. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. Ich weiß nicht, ob die Nachtigallen am Rhein nochmal einen anderen Gesang haben als die Nachtigallen in München oder in Berlin oder an der Nordsee, aber...
Also im Großen und Ganzen kann man sagen, ist schon relativ ähnlich. Und dieses Konzert in den Rheinauen, da gibt es dieses Naturschutzgebiet oder Europareservat, auch Kühkopf-Knoblauchsaue, das ist so in meiner Heimatregion. Da gibt es sehr viele Hecken und wir hören jetzt hier mehrere Nachtigallen, eine, die so im Fokus ist und...
Ja,
auch im Hintergrund.
Da drängt sich einer nach vorne, ne?
Ja, eine nach vorne, die habe ich halt auch in den Fokus genommen mit meinem Equipment.
Und das ist ein Männchen.
Und im Hintergrund hört man weitere Nachtigallen. Also das ist auch eines der absoluten Nachtigallen-Hotspot-Gebiete am Kühlkopf, am Oberrhein. Das ist also ganz fantastisch. Ich sage den Leuten immer, wenn ihr nicht schlafen könnt, geht einfach ab 23 Uhr da, beginnt das Wahnsinns-Nachtigallen-Konzert, geht hinaus in die Rheinauen. Und ihr werdet begeistert sein. Dolby Surround klingt's von überall her. Also herrlich. Und ich denke, in Berlin ist das genauso.
Absolut, ja. Da braucht man nur das Fenster aufmachen ganz oft. Also und dann hört man schon. Also es ist wirklich erstaunlich, wenn man einmal eine Nachtigall erkannt hat. Man hört's ja jetzt so total gut. Dann erkennt man die immer wieder und man ist wirklich überrascht davon, wie viele Nachtigallen eigentlich.
Ich habe eine Frage, Herr Balzer.
Ja, bevor Sie die Frage stellen, würde ich gerne noch Gisela Genschmidt in die Sendung nehmen, nämlich aus Berlin. Jemand, der tatsächlich Nachtigallen in Berlin immer wieder hört und vielleicht auch beobachtet. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hier ist Gisela Gensch. Ich wohne direkt in Charlottenburg.
Wir hören Frau Gensch? Da ist sie leider wieder weg.
Ja.
Frau Gent, also Sie wurde in Charlottenburg und wollte wahrscheinlich gleich sagen, dass Sie dort Nachtigallen beobachtet haben. Jedenfalls meine Kollegen mir verraten, als sie mit ihr gesprochen haben. Als die Leitung noch stand, jetzt ist sie weg, aber mal gucken, vielleicht kommt sie ja wieder.
Vielleicht kommt sie wieder. Ja. Ich hatte eine Frage, also Herr Balzer, Sie kennen doch den Ausspruch, es war die Nachtigall und nicht die Lerche.
Ja. Ja.
Und wer hat das gesagt?
Ich kenne die Frage nur aus Shakespeare.
Ja, aus Romeo Shakespeare, und Julia. Genau. Und wer hat es gesagt?
Ja.
Romeo oder Julia?
Na, Julia.
Naja.
Entschuldigung.
Nein. Oh. Ich glaube, für Julia, jetzt bringen Sie mich wirklich eine große Frage,
ob es
noch Nacht ist oder schon Tag.
Ja. Also Frau Ring kann es erklären. Ja.
Entschuldigung, es war Julia.
Sie wollte nämlich natürlich, dass ihr Romeo bei ihr bleibt. Und Romeo, der ängstliche Kerl, wollte natürlich sagen, es ist die Feldlerche und die kündet den Morgen und er muss sofort weg.
Da ja die Nachtigall ja auch, wie ich gehört habe, tagsüber singt, klappt das dann auch nicht mehr so ganz.
Ja. Genau.
Ich schaue mal, ob Frau Gensch noch da ist. Nee, ich glaube, sie ist nicht da. Mal sehen. Vielleicht gibt es ja noch andere Menschen, die sich mit der Nachtigall oder vielen anderen Vögeln beschäftigen. 0800 2254 2254, was Sie schon immer über Vögel wissen wollten. Welche Vögel Sie ganz besonders gerne beobachten und die Sie vielleicht aber auch vermissen. Oder Fragen einfach an unsere Experten hier. Caroline Rink, Evolutionsbiologin, Vogelexpertin und Bernd Petri vom NABU. Und dann schauen wir doch einfach mal vielleicht nach den Mauerseglern in München. Beatrice Heibe, schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, ich freue mich. Ich wohne seit Jahrzehnten in einer Gegend am Stauwehr in Oberföhring in München, also im nördlichen München. Und es waren, also jahrzehntelang war das bevölkert von Mauerseglern. Und die letzten 2 Jahre habe ich beobachtet, dass sie kamen, dieses Jahr mehr, letztes Jahr weniger, aber nicht blieben. Und ja, meine Frage ist, wo sind sie? Ich habe schon beim Vogelbund hier angerufen in München, die konnten da keine große Aussage zu machen. Ich habe selbst als einzige Erklärung, dass seit einigen Jahren, aber nicht erst seit 2, ein ziemlich intensiver Scheinwerfer nachts strahlt, aber nicht in der Höhe, wo die eigentlich sich bewegen, ob das die Möglichkeit ist oder was sonst. Sie haben ja auch schon vom Rückgang der Mauersegler gesprochen. Ja, das ist meine Frage.
Ja, also meine Frage wäre erstmal, ob da vielleicht eine große Baustelle in der Nähe war oder so.
Nein,
oder ob da eine Baustelle war. Weil Das ist eigentlich immer so der Grund, weswegen Mauersegler auch also zurückkommen, genau an den Ort, wo sie halt vorher waren, weil die extrem darauf angewiesen sind, dass sie wirklich exakt die gleichen Nistplätze wieder haben, die sie im letzten Jahr hatten. Die haben halt, die sind nur so kurze Zeit da bei uns, sind ja nur knapp 3 Monate. Da haben sie keine Zeit, um große Kompromisse zu machen. Und wenn diese Nistplätze fehlen, dann verschwinden sie halt. Also von daher wäre das ehrlich gesagt meine erste Vermutung.
An dem Gebäude hat sich nichts verändert.
Dann gebe ich weiter.
Ja, also aber Frau Ring hat völlig recht. Also Dachsanierungen spielen eine große Rolle, wenn das bei Ihnen nicht der Fall war. Es ist natürlich auch möglich, dass dieser Mauerseglergruppe oder Population im Wintergebiet etwas zugestoßen ist. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass viele Zugvögel natürlich auch Gefahren ausgesetzt sind in ihrem afrikanischen Überwinterungsgebiet. Insofern ist es schwer, genau zu sagen, woran das liegt. Aber es ist super, dass Sie so aufmerksam das beobachten.
Naja, weil sie wirklich als eine Überpopulation, den ganzen Sommer über ging das ja.
Also
die waren ja da. Eine größere Gruppe war da, 1-2 Tage und dann waren sie weg.
Ja. Vielleicht passiert aber noch was, es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass immer doch noch was kommt, aber die Mauersegler verschwinden ja dann auch oft schon Ende Juli wieder. Ja, sie sind ja praktisch so nur eine ganz, ganz kurze Zeit bei uns. Und es ist das typische Sommergeräusch, dieses Sri, Sri, Sri am Himmel, wenn man irgendwo im Garten sitzt und also herrlich.
Das ist ein wunderschönes Geräusch, ja.
Diese Lichteinstrahlung, kann das sein, dass das ein Störfaktor ist?
Ich kann es mir nur schwer vorstellen, also wenn Mauersegler sind wirklich sehr brutplatztreu auch, wie viele Vögel auch und Singvögel auch, die immer wieder zu den gleichen Plätzen zurückkehren und ich kann es mir jetzt nicht direkt vorstellen, aber da müsste ich wirklich vor Ort sein, dann könnte man das besser einschätzen. Beobachten Sie weiter und und mal gucken, vielleicht kommen Sie ja doch noch.
Ja, gut, besten Dank, gute Sendung weiter.
Dankeschön. Liebe Mauersegler, kommt unbedingt wieder zurück nach München zu Beatrice Heibe. 0800-2254-2254 ist unsere Telefonnummer und die hat auch angerufen aus Schwerin, Petra Gartmann. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, wir sind ganz Ohr. Welchen Vogel beobachten Sie oder welchen Vogel vermissen Sie vielleicht sogar?
Ja, genau. Also im letzten Jahr habe ich hier das erste Mal einen Gelbspötter gehört. Also ich glaube, dass es ein Gelbspötter war, weil ich kannte den Gesang nicht. Und ich habe dann meine Vogel-App zur Hilfe genommen. Und es war also wirklich ein außergewöhnlicher Gesang und ganz hübsch. Und ich wollte mal fragen, ob das ein Vogel ist, der hier öfter vorkommt oder aus der selten geworden ist oder wie auch immer. Also dieses Jahr habe ich zumindest bis jetzt noch nichts gehört von ihm.
Herr Petri, helfen Sie uns erstmal mit dem Gesang. Den haben Sie doch bestimmt drauf, oder?
Den kann ich jetzt nicht Ihnen bieten. Also der ist so extrem vielfältig. Es geht kreuz und quer. Der Gelbspötter ist, wie der Name sagt, ein Spötter. Er imitiert auch die Stimmen anderer Singvögel, ja. Mhm. Und er beherrscht also ganz, ganz viele Vogelstimmen anderer Arten, die er auch teilweise hört in seinem Winterquartier in Afrika und sie hier in Schwerin dann zum Besten gibt. Und er bevorzugt das Singen so aus der Höhe heraus und das ist wirklich ein Meistersänger, muss man sagen, der Gelbspötter. Und er ist eigentlich deutschlandweit verbreitet. Wir kennen jetzt noch keine Abnahmen oder Zunahmen so direkt. Es gibt den verwandten Orpheusspötter, der wandert ein so von Südwesten her. Und das ist also eine sehr nah verwandte Art. Ist aber sehr schön, ich kann Ihnen sagen, genießen Sie den Gelbspötter, wenn er wieder kommt. Es ist ein ganz wunderbarer Vogel, so gelblich, schwach gelblich, cremefarben gefärbt und ist ein bisschen hektisch, der Vogel, aber sein Gesang ist dann immer zu hören.
Mhm. Aber man weiß eben nicht, ob er es wirklich ist, wenn er andere Vögel imitiert, also wenn man ihn nicht sieht.
Es gibt immer typische Elemente, wo man ihn erkennt. Aber Sie haben ihn ja letztes Jahr kennengelernt und ich denke, Sie werden ihn wieder erkennen.
Ja.
Welche Vögel beobachten Sie noch oder welche fehlen Ihnen vielleicht bei Ihnen in Schwerin?
Also mir fehlen die Grünfinken am Futterhaus. Sperlinge und Kohlmeisen und eine Blaumeise und ein einziges Rotkehlchen, was immer wieder kommt. Aber ansonsten, ja, die ganzen Finken, Kommt keiner mehr irgendwie.
Ja,
sind die,
ja.
Was ist los mit den Grünfinken?
Also Grünfinken, da muss ich auch sagen, das ist so, dass das...
Wie sehen die eigentlich aus?
Also sperlingsgroß und einen kräftigen Finkenschnabel. Die Menschen
also sehr... Also Faust groß.
Schon kleiner wie der Faust. Also wie ein Spatz im Grunde genommen. Und die Männchen kräftig grün, leuchtend eigentlich, die Weibchen etwas unscheinbarer. Typisch ist oft das Rühlchen, ein langgezogenes und manche Schläfer nervt das, wenn die noch ein bisschen länger ausschlafen wollen. Aber die Grünfinken sind tatsächlich seltener geworden, sie sind weniger geworden. Es gibt auch eine Krankheit, eine ansteckende Krankheit, es ist ein Trichomonadenbefall und man sieht das oft so ein bisschen verklebte Schnäbel. Und wenn das der Fall ist, wenn man sowas beobachtet, kranke Vögel an der Futterstelle oder an der Wasserstelle, bitte die Futterstellen abräumen und mal 2-3 Wochen lang nicht mehr füttern. Das haben wir jetzt alle gelernt in Corona-Zeiten, es soll keine Kontakte geben. Und damit können wir den Vögeln auch helfen. Also Grünfinken sind definitiv seltener geworden.
Petra Gartmann in Schwerin, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja,
ich Und noch danke viel auch. Freude bei der Vogelbeobachtung. Und vielleicht kommen ja ein paar Grünfinken doch noch zurück.
Ja,
und viele Grüße an den Gelbspötter.
Ja, danke schön.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. 0800-2254-2254. Oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Die große Vogelschau hier, wie immer bei uns, Mitte Mai im Deutschlandfunk Kultur. Am Samstagvormittag mit Caroline Rink, Vogelexpertin, und Bernd Petri vom Naturschutzbund Deutschlands. Und aus Kleinmachnow in der Nähe von Berlin ruft Romina Simgen an. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie ist es bei Ihnen mit den Vögeln?
Wir haben vor dem Haus in einem alten Blumenerdesack hatten wir Grünschnitt, und da hat sich jetzt eine kleine Rotkehlchenmama ein Nest gebaut. Da waren jetzt auch 5 Eier drin und 3 sind davon jetzt auch geschlüpft. Jetzt war heute Morgen die Katze dran und jetzt ist die Frage, dürfen wir den Sack umstellen oder wie sollen wir das Rotkehlchennest jetzt schützen? Also 3 sind noch da.
Vorring.
Ja. Katzen sind immer ein sehr schweres Thema. Also weil Katzen
keine Vogelfreunde, oder?
Also Katzenliebe und Vogelfreundschaft lässt sich auch oft schwer vereinen. Also das ist was, worüber ungern gesprochen wird. Aber Katzen, also Hauskatzen, die halt streunen, sind ein riesengroßes Problem für wilde Vögel. Und da muss
für
man,
jede Vogelart letztlich, ne?
Oder? Ja, also genau, weil ich meine, selbst bei Mauerseglern, die ja die Zeit, also die größte Zeit ihres Lebens in der Luft verbringen, ist es so, dass ja dann trotzdem eben Junge auch aus dem Nest fallen oder so, und die sind dann natürlich ein gefundenes Fressen oder Spielzeug.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Genau.
Aber es ist doch die Möglichkeit, weil die Jungen ja Bettelrufe abgeben und den Eltern signalisieren, ich habe Hunger, Mama, ich habe Hunger, Papa, ich habe Hunger. Und insofern ist es möglich für sie, das Nest ein bisschen auch durchaus zu verändern, die Lage zu verändern. Vielleicht haben sie auch noch eine Idee, einfach, man kann vielleicht irgendwie mit Draht oder mit einem Gitter irgendwie das umbauen, die Rotkehlchen fliegen durch, die Katze kann nicht unmittelbar hin. Also da ist so ein bisschen, sind Ideen gefragt, und sie müssen keine Angst haben, wenn sie das Nest ein bisschen verändern oder 1-2 Meter verschieben, das ist kein Problem. Die Rotkehlcheneltern haben jetzt sehr viel investiert, und aufgrund dieses hohen Investments lässt man nicht einfach diese 3 Jungen irgendwo alleine. Das macht man nicht.
Ich habe auch neulich was ganz Tolles gesehen bei einem Freund. Die haben sich am Haus eine Katzenvoliere gebaut quasi. Also das auch nur so als Tipp für die Zukunft. Fand ich ganz toll. Die haben quasi ihren Garten zweigeteilt. Und der eine Teil, der eben am Haus dran ist, der ist abgesperrt noch durch einen Zaun. Und da ist eben noch so ein Katzennetz davor, sodass die Katzen eben auch raus können und im Garten sind, aber eben halt nicht mit Vögeln dann zu tun haben. Das ist natürlich jetzt nicht schnell gemacht, aber das ist vielleicht auch eine Idee generell für die Zukunft, wenn man eben eine Katze hat und die auch im Garten laufen lassen möchte.
Man kann jedenfalls offenbar Nester zum Teil bewegen, also ohne größere Schäden zu verursachen.
Das kann man machen. Das passiert öfter mal, dass irgendwie auch Malerarbeiten stattfinden und man was machen muss, das Nest verändern muss bei der Amsel. Solange die Jungen betteln und man einen passenden Platz findet, kann man das als, sage ich jetzt mal, Notlösung tatsächlich machen. Genau.
Also Frau Simgen, Sie dürfen sich, glaube ich, trauen, da ein bisschen was zu tun.
Super, lieben Dank.
Dann wünsche ich viel Erfolg dabei. Und vielleicht noch mal ein paar Worte mit der Katze sprechen. Vielleicht zeigt sie sich ja einsichtig. Ich weiß es nicht. Obwohl, nee, Katzen, Katzen sind, glaube ich, die unabhängigsten Tiere überhaupt, die man haben kann. Ich glaube, die lassen sich da nicht reinreden. Die sind vom Nachbarn.
Die Katzen. Genau, das sind die Katzen vom Nachbarn, genau.
Dann machen wir mal ein Wörtchen mit dem Nachbarn
reden. Mit dem Nachbarn reden. Also wenn Sie sich mit dem Nachbarn gut verstehen. Genau. Vielleicht ist es dann möglich, dass die Katze mal ein paar Tage im Haus bleibt. Ist ja
das denkbar. Hilft ja auch schon, ne?
Das hilft. Ja. Also wenn man merkt, okay, gerade die Jungen sind unmittelbar vom Ausfliegen, auch gerade was die Kohlmeisen, Blaumeisen betrifft, das hört man an dem Zwitschern, die werden immer lauter, manchmal gucken die Jungen dann raus. Und da würde es schon reichen, wenn man 2, 3, 4 Tage die Katze im Haus belässt, weil die Gefahr ist eigentlich nur in den ersten 24, maximal 48 Stunden. Die Vögel können ja fliegen, aber sie müssen lernen zu landen, sie müssen lernen zu starten und das ist die gefährliche Zeit und da können die Katzen zuschlagen. Es ist schon so, dass die Katzen in Dorf und Stadt tatsächlich sehr viele Vögel erwischen. Allerdings sind es die Vogelarten, die wir Menschen auch sehr bevorzugen, also denen wir sehr helfen und die jetzt, sage ich mal, insgesamt eher auch häufig sind.
Frau Simken, dann viele Grüße an Ihren Nachbarn. Und viel Erfolg bei der Rettung der Rotkehlchen bei Ihnen im Garten.
Schönen Tag.
Dankeschön. Romina Simken aus Kleinmachnow in der Nähe von Berlin. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Oder schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Übrigens können Sie auch gerne ein Foto schicken, wenn Sie haben, wenn Sie gerade irgendwo im Garten sitzen oder vielleicht auch im Café gerade beobachten, wie jedenfalls bei mir heute Morgen war das so, wie ein Spatz sich einfach mein Croissant geholt hat oder zumindest Teile davon und ich vermutlich gedacht habe, vielleicht ist Teilen auch okay. Dieses Zusammenleben von Mensch und Vogel ist ja auch, ich sag mal, im Alltag immer wieder eine Herausforderung. Einige schreiben uns zum Thema Taube, der Klassiker. Ja? Ich weiß gar nicht, warum das eigentlich so passiert ist, dass die Taube so ein negativ beleumundeter Vogel geworden ist, Caroline Ring. Wie ist es eigentlich mit den Tauben?
Ja, Tauben sind ein bisschen Spezialfall in der Vogelwelt, weil es sich ja um ursprünglich domestizierte Tiere handelt, die dann verwildert sind. Also Tauben wurden ganz, ganz lange Zeit und werden ja heute auch immer noch gehalten. Heute meistens so aus Rennsportgründen, Taubenzüchter gibt es vor allem im Ruhrgebiet noch viele. Und das andere ist aber, dass sie früher eben ganz viel gehalten wurden, weil sie Postboten waren quasi. Also Tauben haben eine ganz tolle Eigenschaft. Die können aus wahnsinnig weiten Entfernungen immer wieder ihr Nest finden. Das hat sich evolutionsbiologisch so herausgebildet. Und es dient natürlich dann, also es haben Menschen genutzt, um Post zu überbringen, Briefe zu überbringen. Naja, und wahrscheinlich ist es dann so gewesen, dass die Tauben einfach irgendwann nicht mehr so gebraucht wurden und dann verwildert sind. Und eigentlich handelt es sich bei den Tauben, die damals gezüchtet wurden, um Felsentauben. Und die wiederum leben halt auch in so steinigen Gebieten, Klippen, Felsen, sowas alles. Und das ist natürlich analog zu dem, was man in der Stadt am meisten findet. Also Hausfassaden, irgendwelche Fenster, Simse und sowas alles. Das ist genau die gleiche Struktur. Deswegen fühlen die sich da total wohl. Und man sieht die
eben
dann
auch im
Stadtzentrum.
Nisten sich da ein.
Und diese Felsentaube, die lebte halt am Atlantik und dort, wo die Höhlen waren, lebten auch die Menschen vor 8, 9, 10.000 Jahren und die Menschen haben sich in den Höhlen diesen Lebensraum geteilt mit der Felsentaube und die Menschen haben die Felsentaube genutzt auch, also man als Nahrung, man hat die Eier, die Menschen haben die Eier genutzt, die Menschen haben mal auch die Vögel sozusagen gekostet und umgedreht waren die Vögel dort in den Höhlen mit den Menschen geschützt vor anderen Raubtieren und somit ist sozusagen die Taube das älteste domestizierte Haustier des Menschen. Das wissen viele gar nicht. Und heute gibt es halt sehr viele verwilderte Tauben in der Stadt, also diese Stadttauben. Und aufgrund der Verkotung und so weiter ist das einigen lästig.
Sie hinterlassen schon einiges,
muss man sagen.
Im Vergleich auch zu anderen
Vögeln. Wir müssen halt einfach schauen, dass wir die Städte sauber halten und die Tauben nicht unbedingt aktiv viel zu zufüttern. Das ist nicht so ideal.
Also Tauben nicht füttern?
Ja, wenn es geht, eher nicht, genau. Also das ist halt so, dass man, es gibt Maßnahmen in vielen Städten, die sich darum, die dazu dienen, dass eben die Taubenpopulationen schonend eingedämmt werden. Also da werden keine Tiere getötet, sondern das ist so, dass die dann in zum Beispiel Taubenhäuser gelockt werden quasi, wo die gute Brutplätze finden und auch gutes Futter bekommen. Und dann bekommen sie entweder ein Taubenverhütungsmittel oder was auch gemacht wird, ist, dass deren Eier getauscht werden. Da gibt es dann Leute, die suchen diese Nester auf und tauschen die Taubeneier gegen Gipseier. Weil Menschen haben eben ihre Tauben auch so gezüchtet, dass die möglichst viele Eier im Jahr legen. Denn genau, also dass Tauben eben auch so zum als Fleischmahlzeit quasi genutzt wurden. Das hat sich auch noch lange gehalten. Und dieses und diese Eigenschaft, aber dass sie so oft brüten, das trägt auch dazu bei, dass sich eben die Taubenschwärme so stark vermehren. Und deswegen dieses Eiertauschen, das ist halt so, dass die Tauben dann weiter brüten und erst später irgendwie mitkriegen, dass sie ja doch noch ein Gipsei da unter sich haben oder kommt nichts mehr raus.
Ist aber auch hart.
Ja, genau, es ist hart, also im wahrsten Sinne des Wortes ist es hart. Und dann ist es so, dass die, aber indem man eben diesen Zyklus quasi unterbricht oder ein bisschen herauszögert, sorgt es schon dafür, dass sich eben die Tauben nicht ganz so schnell verlieren.
Uns schreibt Carola Heider aus Bonn, seit einigen Wochen haben wir in einer innerstädtischen, sehr grünen Wohnanlage auf Balkonen im Garten ein Problem mit einer konkreten Taube. Sie ist dreifach beringt und verhält sich untypisch. Sie ist gar nicht scheu, läuft in die Wohnungen und pickt auch mal am Fuß.
Was ist da zu tun? Ja, das klingt nach einer Zuchttaube. Also das klingt danach, als würde die jemandem gehören. Also gerade
wenn sie beringt ist, ne?
Genau, gerade wenn sie Ring hat, dann vielleicht mal bei Gelegenheit entweder die, also wenn man die Taube zu Fasten kriegt, da mal drauf gucken, was auf den Ringen steht. Oder vielleicht auch ein Foto machen, das geht ja auch. Da muss man die Taube auch nicht fangen, wenn man sich das nicht traut. Und dann mal den Ring auslesen. Und ich glaube, da kann Herr Petri auch was zu sagen.
Ja, also auf jeden Fall kann man, wenn man den Ring lesen kann, auch oftmals die Telefonnummer der Taubenzüchter lesen. Und kann man anrufen, sag mal, hör mal, deine oder deine Taube ist gerade bei mir in der Wohnung, in der Wohnstube. Und ja, vielleicht wäre es Gott gut, wenn du die holst. Ist vielleicht nicht ganz einfach, der Taube habhaft zu werden. Wenn sich Tauben verfliegen mal und aber Menschen gewöhnt sind, passiert genau das, was ihnen jetzt da passiert ist. Die Taube weiß nicht mehr nach Hause und dann bleibt sie einfach jetzt beim nächstbesten Menschen und das ist jetzt eben so der Fall.
In Freiburg im Breisgau wohnt Daniel Indelkofer. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie haben auch Tauben bei sich?
Ja, genau. Also ich wohne hier seit über 15 Jahren. Das ist nicht weit von der Innenstadt entfernt, aber sehr grün. Und wir haben einen tollen Innenhof mit alten Bäumen und Hecken und Sträuchern. Und da sind viele Vögel immer. Und dieses Jahr habe ich das erste Mal ein Taubenpärchen gesehen, das da brütet oder nistet. Und also ich kenne Tauben eigentlich nur von der Innenstadt, aber nicht so weit draußen. Jetzt wäre meine Frage einfach, sind die da, suchen die sich einen neuen Lebensraum? Sind es Tiere, die auch gern so in der freien Natur, sage ich jetzt mal, leben? Oder ist das eher was Ungewöhnliches?
Genau, da wollte ich mal fragen, wie sieht denn die Taube aus, die Sie da haben? Hat die vielleicht so einen weißen Streifen am Haus? Am Hals?
Grau. Und haben so eine weiße Halskrause.
Genau, das wäre nämlich jetzt meine Vermutung gewesen. Was Sie da nämlich sehen, sind Tauben, aber es sind keine Stadttauben, sondern das sind Ringeltauben.
Ah.
Und Ringeltauben sind auch nicht solche Tauben, die wie die Felsentauben, die Haustauben, die wir haben, sondern die Ringeltauben, die nisten tatsächlich in Bäumen. Und deswegen ist es da, das ist so, dass man in Parks oder überall da, wo ein Baum ist eigentlich, da findet man auch sehr häufig eben Ringeltauben. Und die tauchen auch nicht in Schwärmen auf, sondern meistens nur paarig.
Und die, und die Ringeltaube ist die größte einheimische Taubenart. Wir haben neben der Ringeltaube, die eben auch so fünfteilig ruft.
Ja, das ist sie. Das ist sie.
Ja, achten Sie mal drauf. Es gibt eine andere Taube, die ist so grau, hat einen schwarzen kleinen Halsring. Das ist die Türkentaube. Die ist so seit, sagen wir 70 Jahren so eingewandert in Deutschland. Und die ist dreiteilig in ihrer Stimme. Wenn sie singt, macht Das ist die Türkentaube. Und die Langschläfer mögen auch die Türkentaube nicht.
Aber ich höre da ziemlich gut die Unterschiede heraus, würde ich mal sagen. Also jetzt.
Okay, vielen Dank für Ihre Antwort.
Ja,
Ihre Sendung ist ganz toll, gefällt mir sehr gut.
Wunderbar. Viele Grüße ins schöne Freiburg. Ein schönes Wochenende. Dank, Karin Körner zum Beispiel schreibt uns aus Berlin: Je älter ich werde, 52 schreibt sie hier, desto mehr liebe ich die Vögel. Eine meiner frühesten Erinnerungen sind die Möwen am Schiffbauer Damm in Berlin in den 70er Jahren. Heute gibt es dort keine mehr. Berlin ist ja nun wirklich nicht am Meer. Also Möwen in Binnenstädten. Inwieweit können die da gut leben?
Möwen sind ja ausgesprochen gute Flieger. Otto Lilienthal hat schon die Möwen studiert, weil sie so toll fliegen, hat Skizzen angefertigt und mit dem Weißstorch waren sie Vorbild für die ersten Flugmaschinen von Lilienthal. Und so erreichen sie auch über Kanäle und Wasserstraßen, über Flüsse die Städte und zum Beispiel Berlin ist ja jetzt auch sehr wasserreich. Und es gab schon tatsächlich auch vor fast 100 Jahren Versuche, da hat man Möwen weggefangen in Berlin, wollte wissen, finden die wieder zurück nach Berlin? Man hat die nachts eingefangen, mit dem Auto nach Zürich gefahren, in Zürich freigelassen. Ich glaube, da waren die mit dem Auto noch nicht wieder in Berlin und dann waren die Möwen sozusagen schon wieder da. Die wollten in Berlin bleiben, nicht in Zürich sein, kannten aber den Weg eben nach Berlin. Also hochmobil sind die Möwen. Und
Das schreibt uns übrigens auch was die Mobilität angeht. Da sind wir ein bisschen näher am Meer, deutlich näher. Aus Hamburg schreibt uns Katrin Jeske. Wir wohnen mitten in Hamburg-Altona. Die Elbe ist rund 2 Kilometer entfernt. Wir haben einen begrünten Innenhof mit Baumbestand. Seit einigen Wochen werden wir morgens leider nicht mehr von Vogelgezwitscher geweckt, sondern von Möwen kreischen. Das ist vollkommen neu. Wir wohnen seit 25 Jahren im Stadtteil.
Ja,
also bei Hamburg, da ist die
genau,
Nähe.
Genau, da ist die Nähe. Meer, also 2 Kilometer ist natürlich gar nichts für so eine Möwe. Ja. Und ich komme ja aus dem Frankfurter Raum und die Frankfurter sind stolz, dass dort in der Nähe des Bahnhofs mitten in Frankfurt, da ist halt Main und Rhein nicht weit. Also der Main ist nämlich ganz nah in Frankfurt, der geht mitten durch der Main. Und da gibt es auch Möwen, Mittelmeermöwen. Es gibt dann hier im Norden Silber. Möwen, es kommen auch mal Steppenmöwen irgendwo vor. Die Lachmöwe aus dem Baltikum, die zieht es im Winter vor allen Dingen auch nach Berlin her. Mhm. Weil dann finden die viel Futter an den Abfallkörben und so weiter. Ja. Und
Möwen brauchen das Meer nicht.
Die Stadt ist dann auch sehr warm, wenn zum Beispiel die Baltische See, die Ostsee zufriert, dann zieht es die nach Berlin. Berlin ist schön geheizt, ist mollig warm, es gibt viel Futter. Mhm. Ja, ich meine, es ist doch toll.
Und also Möwen brauchen das Meer nicht unbedingt.
Nein, brauchen sie nicht unbedingt.
Okay. Gut, in Hamburg, wie gesagt, ist das Meer natürlich nah, aber Katrin Jeske hat noch eine weitere Frage. Also offenbar machen sie sich große Sorgen da um ihren Innenhof und über tatsächlich die Vögel, die Singvögel, die sie bisher immer gehört hat und die jetzt ein bisschen offenbar übertönt werden. Sie schreibt nämlich, wir sind um zweierlei besorgt. Werden die hierher gehörenden Singvögel vertrieben und bleiben die Möwen oder kehren sie an den Elb- oder Nordseestrand zurück?
Während der Brutzeit jetzt vielleicht, wenn sie in der Nähe brüten, bleiben die erstmal da, dann haben die auch Reviere oder ihre Nester eben auch, aber die werden die Singvögel nicht vertreiben, also das ist nicht so, natürlich sind die Rufe, Schreie der Möwen sehr laut, aber man muss sich keine Sorgen machen, dass jetzt Amsel, Fink und Star und Meise dadurch in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden.
Gut, das beruhigt mich ein bisschen, weil ich eigentlich ehrlich gesagt auch ein großer Möwenfan bin, weil sie irgendwie auch sehr besondere Vögel sind, sehr unterschiedlich auch von der Größe her.
Ja, es gibt ja richtig, die Mantelmöwe ist sehr, sehr groß, genau. Ja.
Und sehr putzig auch sind, wenn sie zumindest laufen am Ostseestrand. Ich habe es immer vor mir, mit so leicht watschelig, aber trotzdem stolz.
Ja, genau.
Dann haben wir tatsächlich, was mich ganz besonders freut, einen Hörer aus Zentralafrika, aus Südsudan. Dort lebt ein Vogelkundler aus Berlin, der zurzeit Lehrbeauftragter ist an der katholischen Uni in Juba im Südsudan. Und er schreibt uns erstmal viele Grüße dahin. Zeitverschiebung übrigens null, also tatsächlich dieselbe Uhrzeit wie bei uns hier heute Vormittag in Deutschland. Aufgrund der nicht vorhandenen Müllentsorgungen in Juba gibt es hier eine ungeahnt große Zahl von Schwarzmilanen. Nicht selten Gruppen von einigen hundert, verschiedene Geierarten auch und auch Marabus in der Stadt, die sich hier an dem Müll, der auf die Straßen geschmissen wird, es gut gehen lassen. Ohne diese natürliche Form der Müllentsorgung wäre das Abfallproblem hier in Juba wohl noch größer. Das schreibt uns hier aus dem Südsudan ein Vogelkundler, der eigentlich aus Berlin kommt und dort an einer Universität lehrt. Also Vögel sind auch Müllentsorger, oder? Da sind wir bei den Vögeln in der Stadt vor allem, ne?
Genau, also das ist halt wirklich, je nachdem auch wie schlau die Vögel sind, bedienen die sich natürlich auch reichlich an dem, was Menschen so hinterlassen. Und es gibt da auch viele Berichte von Krähen natürlich, die Müllbeutel aufhacken und dann eben auch, manchmal hat man das auch, dass man denkt, was ist denn hier passiert? Können die Leute irgendwie ihren Müll nicht richtig entsorgen? Der Mülleimer steht doch nur 2 Meter daneben. Und dann kann es durchaus sein, dass das andere Menschen waren, aber es kann auch durchaus sein, dass es halt einfach wilde Tiere waren, zum Beispiel Waschbären, aber auch Krähen, die dann wirklich total hemmungslos in dem Müll sich alles rauszupfen, was sie vielleicht noch kriegen können. Und es ist sogar so.
Das ist doch eigentlich nichts Schlechtes. Es sieht vielleicht nicht so schön aus danach, aber naja, es ist doch. Oder
es ist halt so, dass der Müll natürlich trotzdem rumfliegt. Also der wird dann nicht unbedingt wieder eingesammelt von Menschen. Mhm. Zumal eben dann die Krähen auch nur wiederkommen, wenn der Müll nicht gleich wieder abgeholt wird. Und da
ist das nicht nachhaltig für die Vögel haben was davon, oder?
Ja, die fressen das, aber das ist halt nicht unbedingt gesund, sage ich mal, weil das ist ja nicht artgerecht. Das ist menschlicher Müll.
Aber ein bisschen Wasser muss ich in den Wein gießen. Das ist auch bei uns in Deutschland so, auf den Deponien natürlich. Da wird auch, wir trennen.
Davon habe ich gesprochen.
Wir trennen auch ganz viel und so weiter. Und dennoch landet im Bioabfall zum Beispiel Würste und Fleisch, gerade nach langen Wochenenden, nach Feiertagen. Und ganz typisch ist tatsächlich, dass eben auch Störche, Weißstörche, dann dort profitieren. Die suchen sich dann Weißwurst, Rindswurst, Bratwurst, was immer sie da finden. Ich habe alle möglichen Würste in den Schnäbeln der Störche schon fotografiert. Und die Störche ziehen auch auf ihrem Zug, gerade die Westseestörche, von Deponie zu Deponie. Und der Marabu ist ja auch ein Storch und der wird jetzt da im Südsudan natürlich da auch sich freuen an diesen Müllbergen und wird da einiges finden. Und dann werden dort die Schwarzmilane auch, die am Himmel werden kreisen. Ich war viel in Nairobi und konnte da beobachten, wie die Schwarzmilane auch, sage ich mal, mitten in der Stadt dann das Futter, wenn man also irgendwo was in der Hand hatte, kommen die und holen das aus der Hand, so wie man das an Nord- und Ostsee vielleicht auch von Möwen kennt. Und,
aber ist das eine gute pragmatische Lösung letztlich, also zumindest in einem Umfeld, was vielleicht ein schwieriges Umfeld ist, wo die Müllentsorgung nicht funktioniert?
Also es ist auf jeden Fall nichts Schädliches, es ist auf jeden Fall okay, die Vögel partizipieren, solange da das Futter da ist, da darf man nichts Böses dahinter sehen. Ich sage jetzt mal, für unsere Verhältnisse hier zeigt es halt, dass wir, sage ich mal, doch zu viel wertvolle Lebensmittel entsorgen, die eigentlich nicht dort landen sollten. Und die Vögel würden sich arrangieren, wenn sie dort weniger Futter finden, dann müssen sie eben woanders Futter finden. Aber solange eben das gehäuft auf einer Deponie vorkommt, freut sich Weißstorch, Rabe, Krähe, Elster, Uhu, da gibt es ja auch Ratten dort, dann kommt der Uhu. Also Deponien sind interessant.
Genau, also es ist sogar so, dass mir ist ein Bericht auch bekannt aus Tokio, wo man dann auch dazu übergegangen ist, die Müllabfuhr wirklich nach den, also so zu takten, dass die Krähen dort eben nicht rankommen, nicht an die Müllsäcke, die rausgestellt werden. Also das ist dann wirklich immer bekannt, dann kommt die Müllabfuhr und dann werden die rausgestellt, damit eben die Krähen das nicht aufhacken und dann verteilen. Also das ist ein weltweites Problem, das ist ein weltweites Phänomen.
Wobei das Problem ist ja weniger, dass die Vögel die das aufpicken oder irgendwie da holen, sondern das Problem ist bei uns Menschen, dass wir eben tatsächlich wertvolle Nahrungsmittel einfach wegwerfen.
Aber die Vögel sind dann oft auch relativ flexibel, was Nahrung angeht. Ne? Sie greifen dann was Neues auf, was sie vielleicht vor 30, 40 Jahren, also ihre Gattung, noch nicht hatte.
Ne? Ja, genau. Also die gucken und man muss immer wissen, dass ein Vogel natürlich auch das futtert, was ihm gut tut. Das wissen die. Wir Menschen gehen ja auch an den Tisch und riechen mal und schauen und dann probiert man, okay, und dann ist alles gut.
0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de, was Sie schon immer über Vögel wissen wollten. Jetzt natürlich Mitte Mai die ideale Zeit dafür. Und wir haben schon gesprochen über Vögel, die auch Zivilisationsgeräusche nachahmen. Da schreiben uns einige und wir haben es auch schon gehört. Also was so Polizeitöne angeht und vieles andere mehr. Viele schreiben uns, ein Zugvogel, Jenny Pop schreibt uns hier, bei uns im Dorf findet sich im Frühling ein Zugvogel ein, der sehr realistisch einen Dieselgenerator singt. Vielleicht hören wir das beim nächsten Mal auch. Das ist natürlich auch sehr interessant, wie so ein Dieselgenerator dann durch einen Vogel klingt. Dann schreibt uns Katrin Pfeil bei uns im Gartenabend eine Amsel den Alarmton der E-Roller nach, den diese aussenden, wenn sie ohne Anmeldung bewegt werden. Also offenbar Sharing-E-Roller, die vielleicht irgendwie einfach bewegt werden und dann irgendwie Alarmtöne von sich geben. Sie wiederholt den Triller alle 10 bis 12 Strophen. Und Caroline Rink, Sie haben sich ja tatsächlich beschäftigt mit den Vögeln in der Stadt und die Amseln sind offenbar so die Jazzer, ne? So haben sie es selber auch beschrieben.
Genau, ich habe ein Buch geschrieben über Vögel in Städten, Wanderer zwischen den Welten heißt es. Und da ist es so, dass dass ich halt verschiedenen Vogelarten quasi nachgereist bin. Ich habe dann mich auch um Allerweltsarten gekümmert, die quasi überall vorkommen, aber immer so ein bisschen geguckt, wo lässt sich halt diese Art am besten zeigen, wo bringt die nochmal eine besondere Geschichte mit. Ja, Amseln sind Jesser, das hat mir eine Expertin gesagt, mit der ich da gesprochen hatte. Sie hat das ein bisschen im Zusammenhang mit der Nachtigall gesagt, weil die Nachtigallen haben ja diesen ganz tollen, zauberhaften Gesang, aber sie singen halt immer strophisch und es ist halt so, dass die eben auch immer besonders deutlich singen oder eben besonders rein versuchen zu singen und Amseln, die sind immer so ein bisschen, die improvisieren halt. Also wirklich kein Amsellied ist halt irgendwie wie das andere. Es ist ganz fantastisch, finde ich. Also ich muss auch ehrlich sagen.
Bisschen freier vielleicht diese Amseln, oder?
Viel freier, ja, genau.
Und nicht so streng und klassisch wie die Nachtigall.
Genau, und ja. Es gibt einen auch Vogelexperten und Musikwissenschaftler, Heinz Thiessen hieß der, und der hatte auch gesagt, dass die Nachtigall ist eher so ein Sänger und die Amsel wäre aber der höchste musikalische Vogel, den es so gibt bei uns, denn das wäre der Komponist oder die Komponistin.
Der Künstler, vielleicht die Amsel als der Künstler.
Ja,
die
der Heinz Thiessen hat halt gemeint, im Übrigen, er hat in Seeheim-Jugenheim, in Jugenheim, da wo ich auch zu Hause bin, da hat er die Amsellieder zu Noten notiert, hat Stücke komponiert, er war auch der Lehrer von Sergio Celibidache, also ein großer Lehrer der Musik, der Heinz Thiessen, und er sagte also, die Nachtigall ist ein großer Gesangssolist, eine Solistin, und die Amsel ist die Komponistin. Ja. Und das trifft sehr gut.
Also ein Hoch auf die Amsel. Und dann schreiben uns sehr viele tatsächlich über das, was sie tun, um gefährdete Singvögel, um beim Thema zu bleiben, tatsächlich zu schützen. Das ist sehr interessant, weil es eben viele Bedrohungen gibt. Natürlich auch im Alltag. Über die Katzen haben wir schon gesprochen. Und fragt jemand, wie es eigentlich ist, wenn man der Katze ein Halsband mit Glöckchen beigibt. Ob das denn hilft, das könnte ich mir vorstellen, dass man dann dass die Katze eben durch die Bewegungen die Vögel vertreibt. Caroline Ring, ist das eine Option?
Naja, also da gibt's wenig Hinweise darauf, dass das wirklich so viel hilft. Also es ist eher so, dass es die Katze nervt, wenn man so ein Glöckchen hier umhängt, weil die muss ja auch mit diesem Bimmeln leben. Und
alle anderen auch im Umfeld. Ne?
Genau. Also da ist es eigentlich wirklich sinnvoller, die Katze dann doch eben, also wie gesagt, drin zu lassen in der kritischen Zeit wenigstens oder halt eben den Garten vogelsicher zu machen, beziehungsweise katzensicher, je nachdem, wie man es sieht. Oder eben der Katze vielleicht einen Teil des Gartens eben abzuzweigen. Oder was es ja auch gibt, sieht man zwar selten, aber man kann ja auch seine Katze tatsächlich an der Leine ausführen. Das ist natürlich immer so ein bisschen, aber also ungewohnt, aber trotzdem eine Möglichkeit.
Und dann hat uns Jörg Ewald hier eine Mail geschrieben und auch ein Foto beigelegt. Also er schreibt hier, nicht nur Katzen sind ein Problem für die Singvögel. Wir haben hier in Potsdam, wo er wohnt, auf dem Nachbargrundstück Waschbären, die allabendlich die Runde machen, die Futterstellen der Vögel plündern und die Nistkästen kontrollieren und gegebenenfalls auch plündern, wenn diese besetzt sind. Wir haben jetzt einen Schutz um den Stamm gemacht, damit die Waschbären nicht mehr auf den Baum klettern können. Den haben wir hier vor uns. Vorhin, den haben sich auch gerade mal angeschaut. Das ist im Grunde genommen, so ein gewelltes Plastikmaterial, offenbar mit einem Tape irgendwie festgebunden, und es sieht so, und oben ist dann irgendwie auch das Vogelhäuschen, und es könnte sein, dass der Waschbär daran abrutscht, oder? Ist das eine Option? Wir haben gerade drauf geschaut, hier ist das einigermaßen funktionsfähig, also darauf, wenn man sozusagen den Baumstamm eben so verändert, dass der Waschbär gar nicht hochkommt?
Genau, ja, wir haben das Bild gesehen. Also es ist jetzt schwarz-weiß, deswegen kann man es nicht so richtig gut erkennen, aber kann man natürlich nur hoffen, dass der dann da vielleicht nicht hochkommt,
so eine Art,
dass der
abrutscht, so eine Art
oder so.
Sieht also ich finde, es ist sehr, sehr findig. Also derjenige hat sich sehr viele Gedanken gemacht, und entscheidend ist, dass eben der Waschbär da nicht hochklettern kann, auch andere Tiere, Marder, da abrutschen, und das Gleiche macht man eigentlich auch zum Beispiel in Deutschland mit dem Schwarzstorch, der ja relativ selten ist, in den Wäldern vorkommt. Und da kriegen die Bäume unten auch so Manschettenringe, und man versucht einfach dann, dass nichts da hochklettern kann, um dort die Eier oder die Jungen auszurauben.
Also wäre vielleicht eine Option, oder?
Auf jeden Fall. Und man muss auch dazu sagen, dass Waschbären sind super niedlich natürlich mit ihrer kleinen Gangsterbrille, diese kleinen Gangsterbinde vor den Augen.
Spitznäschen.
Ja, genau. Und wie sie sich immer die Händchen putzen und so. Aber man muss dazu auch leider sagen, dass Waschbären wirklich ein wahnsinnig großes ökologisches Problem darstellen. Also weil sie eben zum Beispiel Nester räubern, also gerade auch bei Bodenbrütern, die jetzt in der Stadt wenig bis gar nicht vorkommen, aber dann natürlich eher in ländlichen Gebieten. Dort sind die, also die sind natürlich ausgeliefert, den Waschbären und anderen Nesträubern, aber dadurch, dass es eben, dass Waschbären sich auch so wahnsinnig gut vermehren können bei uns.
Die haben auch keine natürlichen Feinde so direkt, genau. Ja, und sie werden natürlich auch bejagt, ja, in Fallen auch, mit Fallen
und lieben Mülltonnen.
Ja, es ist ein sehr schwieriges Thema, aber es ist auch, ich muss jetzt sagen, ich komme ja aus Hessen, es ist ein hessischer Exportschlager, mehr oder weniger. Die Hauptstadt der Waschbären in Deutschland ist ja Kassel. Und da sind die Waschbären mal entwichen und mittlerweile eben deutschlandweit verbreitet.
Vielleicht hilft ja so eine Konstruktion von Jörg Ewald in Potsdam, wo er eben den Baumstamm dort in seinem Garten umwickelt hat mit einer, ja, so Wellfolie, damit der Waschbär nicht hochkommt zu den Vögeln. Auch bei Eichhörnchen, ich weiß es nicht, jedenfalls Ines Bauer schreibt uns aus Frankfurt am Main. Wir haben in diesem Jahr Gartenrotschwänze in unserem grünen Hof, aber auch Eichhörnchen, über die wir nun leider gelesen haben, dass sie die Rotschwanznester räubern. Können wir noch etwas für den Schutz der Rotschwänzchen tun? Vorhin vielleicht.
Also erstmal Glückwunsch zum Gartenrotschwanz. Ich finde die ja ganz toll. Die singen ja wirklich ganz, ganz früh schon los und dann aber irgendwie den ganzen Tag
über. Wie sehen die genau aus, außer dass sie einen Rotschwanz haben vermutlich?
Oder? Ja, die genau. Also die haben so ein rotes Schwänzchen und man kann die erkennen dadurch, dass, also auch selbst im Flug kann man das sehen, dass die so ein, dass die eben dann diesen roten Schwanz haben. Und es gibt bei uns ja den Gartenrotschwanz und den Hausrotschwanz. Und der Hausrotschwanz, der ist zum Beispiel ganz schwarz oben rum und hat dann eben diesen roten Schwanz. Und der Gartenrotschwanz wiederum, der hat auch so eine weiße Augenbinde.
Und eine ganz, ganz Männchen, eine ganz, ganz leuchtend rote Brust, also praktisch wie so ein Rotkehlchen. Also es ist sehr, sehr rot. Ein sehr hübscher Vogel, der Gartenrotschwanz. Er liebt so Streuobstbestände, kommt auch ab und an in Dorf und Stadt vor, jetzt eben auch in Frankfurt. Ich bin eben hier auf dem Weg hier in Berlin auch von mehreren Gartenrotschwänzen sozusagen
begrüßt worden. Da dachte ich mir schon, dass sie begrüßen, dass sie sie kennen.
Ja, ja, also ganz, ganz wunderbar. Was kann man tun? Also natürlich, wir müssen uns klar machen, es gibt sehr viele Tiere, auch zum Beispiel der Siebenschläfer, der Gartenschläfer, dann eben die Eichhörnchen. Es gibt sehr viele.
Aber was ist denn mit den Eichhörnchen nun? Also kann genau, man, sind also, Eichhörnchen eine Gefahr für Vögel?
Natürlich. Also es gibt Eichhörnchen, die Nester ausrauben, die Eier stehlen, Eier futtern, die Jungen ausrauben. Dagegen kann man nur schwerlich was tun. Das ist eben auch der Lauf der Natur. Wenn eben mit dem Waschbär eine neue Art vorkommt, ja, dann kann das mal immer mehr zum Problem werden. Aber insgesamt würde ich mir nicht zu viele Sorgen machen. Man kann vor Ort schauen, wenn ich jetzt weiß, da brütet der Gartenrotschwanz, kann man vielleicht auch eine Vorrichtung, wie das der Mann vorher gemacht hat, mit dem Abrutschmaterial am Baum, irgendwie sich was überlegen, wie man dem Gartenrotschwanz helfen kann. Ja, und genau. Oder man gibt dem Eichhörnchen ganz viele Nüsse und so weiter, damit es immer nur zu den Nüssen geht und lenkt es ab. Also aus.
Gucken, ob es drauf reinfällt.
Ablenkfütterung.
Ja. Genau. Und man kann natürlich immer auch versuchen, dann den Waschbären irgendwie fernzuhalten. Denn,
das ist ein bisschen einfacher, weil genau, er auch deutlich also, größer ist.
Genau, man muss auch immer ein bisschen daran denken. Also, das ist ja halt auch ein ganzes System. Also, es ist ja so, dass die Eichhörnchen und auch andere Tiere, die haben halt auch schon immer von den anderen, von Eiern oder von Jungvögeln gelebt. Aber es ist halt so, dass wenn dann eben noch einer dazu kommt, also wie der Waschbär, der eben ein sehr starker, man sagt Prädator ist, also einer, der eben sehr stark Nester also oder sehr, also
noch. Eine Art Raubtier, wenn man so will, oder?
Genau, dann gerät das Ganze halt so in Ungleichgewicht und das wird dann halt ein Problem.
Und unser Hauptproblem eigentlich, was gerade auch die Vogelwelt betrifft und ist eben der Verlust von Lebensraum, von Nahrungsverfügbarkeit. Deswegen haben wir weniger Arten, wir haben weniger Individuen.
Ja, und Tiere, die gefährlich werden könnten für Vögel, ne?
Ja, und wenn wir wirklich was für die Vogelwelt und für die anderen Tiere und für die Pflanzen tun wollen, müssen wir uns umstellen in der Landbewirtschaftung. Wir dürfen nicht den Raum immer so versiegeln und diese, sag ich mal, die Nesträuber und das sind eigentlich eher Nebenschauplätze. Damit können wir nicht wirklich etwas erreichen.
Die Gefahren lauern woanders.
Die entscheidenden Gefahren lauern woanders.
Es in der Landwirtschaft?
Flächenverlust,
Übernutzung.
Die Art und Weise, wie wir das Land bewirtschaften. Es sind sehr viele monotone Flächen im Land. Und deswegen geht's halt den Vögeln in Stadt und Dorf oftmals besser. Wir haben zwar auch diese, ja, sag ich jetzt mal, elenden Steingärten, die nicht viel Grün hergeben, aber es gibt eben ganz viele Menschen, gerade in der Stadt, die ihre Balkone lieben, die bunte Balkone haben mit Pflanzen, Gärten, ganz unterschiedlich. Berlin ist so bunt und wir haben es ja schon gehört, Hauptstadt der Vögel, könnte man sagen, auch nicht nur für uns Deutsche die Hauptstadt, sondern auch für die Vogelwelt. Ja, sehr.
Also Städte sind, wir haben es ja schon darüber gesprochen, ne?
Bunt,
genau. Also Städte sind wirklich offenbar zum Teil fast schon Refugien, interessanterweise für Vögel, ne?
Genau, das ist was Herr Petri gerade gesagt hat. Also es ist halt so, dass durch diese Intensivierung der Landwirtschaft gehen halt wahnsinnig viele Lebensräume für wilde Tiere und eben auch Vögel verloren. Und auch die Bodenversiegelung, das ist halt auch was in Städten halt ganz oft eben passiert, dass dann Brachen, die eigentlich, ja, die halt dort ja seit Jahren rumliegen, dass die dann halt zugebaut werden und man denkt immer, jetzt ist endlich dieser hässliche Fleck weg, aber man bedenkt aber überhaupt nicht, dass dieser hässliche Fleck ein ganz wichtiges Biotop war, ein kleines Biotop für bestimmte Vögel, die eben dort, die eben genau auf solche, ja, zurückgelassenen Flächen quasi angewiesen
sind. Was kann man denn dann, wenn man, ich sag mal, durchschnittlicher Stadtbewohner ist, mit etwas Glück einen Balkon hat, keine allzu große Wohnung, vielleicht nicht allzu viel Grün um sich herum. Was kann man denn da tun für Vögel?
Genau, also es gibt ein paar Sachen, die man unmittelbar tun kann. Also es ist dann nicht unbedingt immer das ganz große Rad, was man dreht, aber das ist halt so, dass man wirklich vor der Haustür eben doch was bewirkt. Sobald man halt irgendwie die Möglichkeit hat, was Kleines zu pflanzen, und damit meine ich halt vor allem, dass Räume um sich rum jetzt nicht irgendwie im Park oder so, sondern den Balkon zum Beispiel oder selbst ein Fensterbrett, dann sollte man auf jeden Fall Pflanzen anpflanzen, die Insekten anlocken. Und dazu gehören halt heimische Blühpflanzen, die dann Bestäuberinsekten anziehen. Und das ist halt, Insekten sind eine sehr, sehr wichtige Nahrungsquelle für Vögel. Vögel sind ja in dem Sinne auch sowas wie Indikatoren. Das heißt, wo Vögel fehlen, und die fallen uns nun mal schneller auf als Insekten, wo Vögel fehlen, da fehlen aber Insekten ganz oft. Und das bedeutet dann wiederum, dass dort eben was mit der Landschaft an sich nicht ganz in Ordnung ist. Also dass dort eben halt zum Beispiel Blühpflanzen fehlen. Also man kann Blühpflanzen anpflanzen, man kann eben Vögel füttern. Total wichtig. Und man darf aber niemals vergessen, dass man auch mit dem Einkauf, den man jeden Tag macht oder jeden dritten Tag oder was weiß ich, dass man damit auch ganz viel bewirkt. Dass man eben, indem man ökologische Landwirtschaft eben unterstützt, ist es eben so, dass man dieser Intensivierung der Landwirtschaft, dieser konventionellen Landwirtschaft quasi entgegenwirkt und eben die Lebensräume dann dadurch auch.
Und ansonsten ein kleines Vogelhäuschen. Auf dem Balkon,
klar, kann
ganz,
man machen.
Ganz nah am Küchenfenster?
Warum nicht? Warum nicht? Aber es ist nicht so, dass man damit natürlich dann dem großen Naturschutz irgendwie jetzt, dass man da irgendwie dem richtig was entgegensetzt. Aber man holt sich die Vögel natürlich dann in die eigene Nähe und das ist natürlich ein ganz tolles Erlebnis. Ja? Also dann,
für einen selbst einfach mehr als
absolut,
für die Rettung der Vogelwelt.
Das ist eine ganz große emotionale Geschichte natürlich. Und warum nicht? Also dann,
was dann vielleicht auch wieder die Augen öffnet für weitere
genau,
Dinge.
Das ist passiert wirklich unweigerlich und deswegen kann ich das auch nur unterstützen, sich damit auseinanderzusetzen, auch Vögel zu hören im eigenen Umfeld, Vogelstimmen auch zu lernen, dass man die unterscheiden lernt, dann merkt man erstmal mit was für einer Vielfalt man eigentlich zu tun hat.
Helfen einem da auch manchmal Apps, also wenn man jetzt nicht so, ich sag mal, unterrichtet ist wie Herr Petri und die Vögel ja sogar selber noch nachahmen kann, was kann man eigentlich tun, was gibt es da für Möglichkeiten mit dem Smartphone zum Beispiel?
Genau, also da gibt es Apps, die benutze ich selber auch total gerne, es gibt zum Beispiel eine App, die heißt BirdNet, also die ist von der TU Chemnitz auch entwickelt und von Cornell University, also das sind auch keine so Datenkraken und damit kann man Vogelstimmen aufnehmen und die dann mit einer Datenbank quasi abgleichen, also es ist so eine Mustererkennung, die da gemacht wird und dann spuckt die App einem quasi aus, was man für einen Vogel dort gehört hat, also wie gesagt, die heißt
BirdNet. Wie genau ist die?
Ja, ziemlich genau. Also ich muss aber auch sagen, es gibt noch eine andere, die ich auch total gerne benutze, die manchmal mir sogar noch ein bisschen besser gefällt. Die heißt Naturblick und die ist entwickelt unter anderem vom Naturkundemuseum hier in Berlin. Und die macht auch so eine Mustererkennung mit dem Tierstimmenarchiv in Berlin. Und bei der ist es so, dass man auch die Vogelstimmen dann nochmal gegenhören kann. Also dass man das nochmal so für sich abgleicht. Und so kann man auch total gut eben dann Stimmen lernen. Und es lohnt sich, finde ich, eigentlich immer mit beiden Apps zu testen, was man da so hört. Das ist eine gute Möglichkeit, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit eben ein Buch mit sich rumschleppen möchte. Oder
also BirdNet und Naturblick habe ich mir aufgeschrieben. Das wären zwei Apps, die man auf jeden Fall nutzen kann.
Und die App vom NABU, die ist, muss ich natürlich an der Stelle sagen. Ja, die Vogel-App vom NABU, ja, ist sehr informativ, sehr schöne Zeichnungen, Bilder der Vögel und eben auch, man kann hören, wie die Vögel singen. Es gibt Verbreitungskarten.
Da kann man auch Fotos einspeisen und dann dementsprechend analysieren lassen, welcher Vogel ist das?
Das geht, glaube ich, auch. Ja. Also es ist eine sehr informative und sehr einfache App, wo man sich sehr, sehr schnell schlau machen kann zu den verschiedenen Arten.
Genau. Einige Möglichkeiten. Und aus Neunkirchen-Saar ruft uns an Silke Oberdörfer-Weingärtner. Schönen guten Morgen.
Ja, sehr
aus dem schönen Saarland. Ja, danke fürs Warten.
Guten Morgen.
Ja. Wie ist es bei Ihnen mit den Vögeln?
Ja, ich habe eine Frage. Seit vielen Jahren haben wir eine Meisenresidenz im Garten und bisher haben da auch jedes Jahr erfolgreich Meisen gebrütet, mal Kohlmeisen, mal Blaumeisen. Dieses Jahr hatten wir auch wieder ein brütendes Kohlmeisenpaar und man hat gehört, dass die Jungen geschlüpft waren. Man hat so die Fütterbewegungen der Elternvögel gesehen. Und dann war von einem auf den anderen Tag keine Flugbewegung mehr und ich habe dann auch die Jungvögel nicht mehr gehört. Und ich habe mich gar nicht richtig getraut. Mein Mann, der hat sich dann erbarmt, ist nachschauen gegangen und in der Tat waren alle Vögel tot. Es waren, also ein Ei lag noch drin und ich habe 5 Vögel gezählt. Ja, und wir rätseln jetzt doch sehr, was da möglicherweise passiert ist.
Herr Petri, was könnte es gewesen sein?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Natürlich kann auch den Elternvögeln etwas zugestoßen sein, ja, und dass die Jungen, die Nestlinge verhungert sind. Da müsste man genau schauen, waren sie jetzt gut genährt oder eben nicht genährt. Aber sehr häufig ist es eben so, dass tatsächlich noch Menschen in ihren Gärten irgendwelche Gifte nutzen und gegen sogenannte Schädlinge und die Meisen sammeln dann diese mit diesem Gift befallenen Insekten, füttern sie an ihre Nestlinge und dann reichert sich das Gift sehr schnell an und dann sterben die Nestlinge an diesen Giften. Wenn man heute so in Baumärkte geht, in so Gartenmärkte, da findet sich noch tatsächlich unzählige Gifte, die gerade bei so einem sensiblen Organismus wie einem Vogel oder kleinen Nestlingen von Meisen sich sehr schnell das auswirkt und die sterben. Das erlebe ich immer wieder, habe ich viele, viele Male erlebt und da müssen wir uns als Gesellschaft noch dahin bewegen, dass das einfach nicht mehr so passiert.
Genau, also man darf da auch wirklich nicht die Rolle des eigenen Gartens unterschätzen. Ne? Also dass, wenn man da Gift ausbringt, weil einen jetzt irgendwelche Schädlinge oder halt irgendwelche Unkräuter nerven, dann ist es so, dass man vielleicht denkt, ich habe jetzt hier meine kleine Insel, aber so ist es nicht. Also es ist so, dass Gärten, gerade eben Privatgärten, auch in städtischen Gebieten zum Beispiel, ganz, ganz wichtig Inseln sind für Natur, wo die eben hin und her ziehen können, also die sie brauchen, um dort zu überleben. Und wenn man die dann also auch noch lebensfeindlich macht, indem man dort Gift ausbringt, dann tut man wirklich niemandem an der Stelle was Gutes. Genau das Gleiche auch mit so Schottergärten. Ne? Das ist halt auch so, dass man denkt, naja, mache ich jetzt halt einfach mal, finde ich schöner, wenn dann alles irgendwie ganz karg und steinig ist. Aber das ist so, dass man in dem Moment wirklich eine Fläche quasi rausnimmt, die eigentlich total wichtig wäre für die Natur in der Stadt, wo sonst dem ja alles zugebaut ist.
Also möglichst giftfreie Naturräume schaffen, auch im direkten Umfeld. Das tut Vögeln gut und tut auch Insekten gut. Danke für den Anruf. Viele Grüße nach Neunkirchen im schönen Saarland und aus Fredersdorf, Vogelsdorf. Natürlich schöner Name in diesem Zusammenhang. In der Nähe von Berlin ruft Jutta Kühn an. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe hier einen naturnahen Garten und habe auch eine Futterstation für viele Vögel. Und es ist seit etwa 8 Tagen, ich habe viele Vögel, Meisen, alle möglichen Meisen, Rotkehlchen, die Spechte sind hier, Bunt- und Grünspecht. Und neuerdings kommt eine Elster und auch ein Rabe war jetzt mal hier und momentan seit 8 Tagen gibt es keine Meise mehr, kein Rotkehlchen kommt, nichts von diesen ganzen Singvögeln, außer den Feldspatzen. Die kommen noch, aber die haben vielleicht keine Angst vor den großen Vögeln. Die Elster gibt sich sehr viel Mühe, an diese hängenden Futterstellen zu kommen, aber sie verjagt die anderen und die anderen kommen überhaupt nicht mehr. Auch die Stieglitze, die mitunter scharenweise gekommen sind, kommen nicht mehr.
verringern.
Was ist da falsch gelaufen?
Da ist vielleicht gar nicht unbedingt was falsch gelaufen, glaube ich. Also wenn sie da einen Bussard haben, dann kann es schon sein, dass die kleinen Vögel sich eben da zurückziehen und oder vielleicht auch dann da sind, wenn sie halt nicht schauen oder so. Ich weiß nicht. Also es kann auch sein, dass sie natürlich auch an anderen Orten noch Futterplätze haben und dann ausweichen, wenn sie wissen, dass dort eben ein Bussard ihr Revier hat, zum Beispiel.
Ach so.
Ja, also ich würde meinen, dass also weder Elster noch Krähe sozusagen tatsächlich jetzt ursächlich sind oder auch bei einem Bussard, dass jetzt die Singvögel nicht mehr so kommen. Könnte schon sein auch, dass die eben auch anderweitig Futter finden, dass sie in einer bestimmten Phase des Brutgeschäftes sind. Die Vögel werden sich bei ihnen sicherlich wieder einstellen und gerade beim Thema Elster will ich mal an der Stelle sagen, dass die Elstern selbst auch oft Opfer werden von Krähen, die dann die Nester der Elstern plündern. Wir hören sehr häufig, ja, die Elster. Aber sie, das wissen wir durch viele wissenschaftliche Studien, sie dezimieren nicht wirklich die Bestände der Singvögel bei uns. Und insofern können Sie ganz beruhigt sein. Ich habe ja festgestellt, Sie sind eine ausgesprochene Vogelexpertin. Und wenn Sie schon sagen...
Die Liste war jedenfalls lang.
Die Liste war lang und Feldsperling haben Sie genannt. Also ganz super, ja, toll.
Aber kann auch der Eichelherr da auch mit eine Rolle spielen, dass der jetzt hier die Singvögel auch... Oh,
das würde ich jetzt auch nicht meinen, denn die Singvögel, die sind so schnell und ich denke, sie haben es momentan nicht nötig, so geballt an einer Stelle Futter zu sammeln. Sie finden immer mehr woanders auch Futter. Und also machen Sie sich keine Sorgen, die kommen auch wieder.
Das ist ja auch ein gutes Zeichen, genau. Also.
Ja, Jutta Kühn in Fredersdorf-Vogelsdorf in der Nähe von Berlin. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche noch viel Spaß bei der Vogelbeobachtung. Und wir haben es gehört, sich vielleicht nicht allzu große Sorgen machen. Auch die kleineren Vogelarten werden wahrscheinlich wiederkommen. Dankeschön. Ja, viele Grüße. Und Emily Prüß hat uns angerufen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Emily. Entschuldige, du musstest so lange warten. Du bist 9 Jahre alt und hast echt Geduld gezeigt. Dankeschön. Wir haben so viele Anrufer hier. Aber jetzt sind wir ganz Ohr. Du bist schon unterwegs mit den Vögeln?
Ja, ich war gestern mit einer NAVO-Gruppe unterwegs und wir haben 6 Mauersegler gesehen, 5 Haussperlinge, 4 Stare, 2 Nebelkrähen, 1 Grünfink, 1 Buchfink, 1 Amsel, 1 Kohlmeise und 1 Ringeltaube, 1 Stierlitz, 1 Nachtigall und 1 Baumläufer.
Wow. Das alles an einem Tag? Wo wart ihr unterwegs? In der Stadt Berlin.
Eine Stunde nur.
In einer Stunde.
Emily.
Das ist echt eine lange Liste, oder?
Mensch, du bist auf dem Weg zur Vogelforscherin oder du bist schon eine mit 9 Jahren. Meine Güte, das ist ja toll. Super.
Wie hast du die alle erkannt?
Wir haben mit dem Fernrohr und da waren noch Bilder, die mussten wir dann ankreuzen und wenn es ganz viele waren. Also die Mauersegler, die meisten Vögel, die wir gesehen haben, waren die Mauersegler.
Die sind so schnell, ne? Also da muss man auch genau hingucken. Sitzen die irgendwo in Ruhe? Ich weiß gar nicht, dass man die beobachten kann. Nee, ne? Ich höre die immer nur. Ich sehe die fast nie. Also eigentlich sind die so schnell, dass man immer nur so einen kleinen schwarzen Punkt fliegen sieht.
Die Mauersegler sind ja immer in der Luft. Die fliegen immer, die machen alles im Fliegen. Die futtern
die sitzen
im Fliegen,
fast nie, ne?
Die schlafen im Fliegen, die lieben
Mauersegler,
im Fliegen.
Stopp, Moment. Mauersegler schlafen im Fliegen?
Ja, die gehen dann ganz hoch und die schlafen und ja nicht so wie unser eins.
Ruhen nur.
Ja, die schalten dann mal die linke Gehirnhälfte ab, dann mal die rechte und so weiter. Ja, also das ist sehr speziell und wenn so ein Mauersegler 10 Jahre alt wird, hat er dann, sage ich mal, insgesamt so eine Flugstrecke zurückgelegt von 5-mal zum Mond und
ja,
Erde
das glaube ich
und
auch.
Wieder zurück.
Da kommt man rum, wenn man so viel fliegt. Wie ist das? Hast du denn einen Lieblingsvogel unter denen, die du gerade aufgezählt hast?
Nee, nicht unter denen, aber ich glaube, den findet man auch nicht so schnell. Mein Lieblingsvogel ist die Haubenmeise.
Die Haubenmeise? Wow.
Wie kommt es denn dazu?
Ja, ich finde die richtig schön, weil die so eine tolle Haube hat und die kann die sogar bewegen.
Ja, du Emily, du musst versuchen, dahin zu gehen, wo sehr viele Nadelbäume sind. Und Haubenmeisen lieben den Nadelwald und dort kannst du dann die Haubenmeise auch sehen, beobachten und auch hören. Die hat ja auch eine ganz typische Art, eigene Strophe, wie sie singt und bestimmte Rufe. Also merkt ihr mal, Besuch Nadelwald, irgendwelche Friedhöfe, Parkanlagen, wo viele Nadelbäume sind und da gibt es auch die Haubenmeise.
Ich habe gerade mal ganz simpel einfach Google-Bildsuche gemacht und ich bin wirklich beeindruckt von der Haubenmeise. Die hat ja eine sehr abgefahrene Frisur, Emily, muss ich wirklich sagen. Also wie so eine Art Irokesenfrisur.
Ja.
Sieht beeindruckend aus, wirklich. Sehr lustig, sehr klein. Und das ist dein Lieblingsvogel?
Ja. Du und Emily, ich habe auch einen Lieblingsvogel. Mein Lieblingsvogel ist die Weidenmeise. Also wir sind beide Meisen-Fan, Emily.
Ich merke schon hier. Der Meisen-Freundesclub. Ja, toll, wunderbar. Dann wünsche ich noch viel Spaß dabei. Gehst du am Wochenende noch mal ein bisschen auf Vogelbeobachtung?
Ja.
Ja. Wo geht's dann hin genau?
Vielleicht im Botanischen Volkspark. Da sind auch mal ganz viele Vögel.
Ja. Und dürfen deine Eltern mit oder machst du sowas alleine?
Na klar, können die.
Ja, das ist
ja auch ein weiter Weg.
Ja, ist nett, oder? Die lernen ja vielleicht auch was dabei dann. Dann wünsche ich viel Spaß und viele Grüße, unbekannterweise.
Ja, ganz viele Grüße,
ja?
Emily.
Ja, viel Erfolg.
Und viel Spaß bei der Vogelbeobachtung.
Danke. Dankeschön.
Ich habe schon gehört, da war die Mama.
Ja, Moment, die Mama. Ne? Ja, genau. Genau.
Super. So ganz ohne Background ging es da nicht. Viele Grüße. Dankeschön für den Anruf.
Ciao.
Tschüss. Mach's gut. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Hier im Deutschlandfunk Kultur bei unserer großen Vogelschau. Schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und vielleicht bleiben wir noch mal einen kleinen Moment in Berlin. Irgendwie scheint das ja, wir haben es ja schon oft gehört, wirklich eine, weiß nicht, Sie haben sogar gesagt, die Hauptstadt der Vögel,
genau,
in Deutschland.
Ja,
so weit kann man
sagen.
Sogar gehen, hätte ja, ich nicht gedacht. Aber ist tatsächlich so, nicht nur die politische, sondern auch die ornithologische Hauptstadt in der Republik. Und von dort ruft an Marianne Kiesewetter. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr.
Guten Morgen.
Ja, wir hören Sie. Wir hören Sie ganz wunderbar. Ich sage auch nochmal schönen guten Morgen. Und wir sind gespannt, was Sie uns zu sagen haben über die Vögel in Berlin.
Ja, also ich beobachte jedes Jahr so April, Mai, dass die Straßenbäume beschnitten werden. Und es ist doch aber noch eine Brutzeit. Und wir haben ja hier im Süden Berlins wohne ich. Und wir haben ja da in den Bäumen sehr viele Nester. Die sieht man auch immer frei. Ich verstehe das gar nicht. Leidet da nicht die Vogelwelt runter, wenn die Bäume zu dieser Jahreszeit beschnitten werden?
Das frage ich mal an Caroline Ring weiter.
Ja, also das ist tatsächlich ein Problem, ne? Weil eigentlich ist es so, dass die Schonzeit ja, beziehungsweise jeder, der einen Garten hat, weiß, dass man eben nur bis Ende Februar große Arbeiten machen darf. Eben genau deswegen, weil man nämlich dann Gelege, Nester stören kann. Und das ist total wichtig, dass man darauf achtet. Sowohl bei der eigenen Arbeit, aber eben auch, dass Grünämter zum Beispiel dann nicht noch groß tätig werden. Es ist allerdings so, dass das Berliner Naturschutzgesetz beinhaltet auch einen Paragraphen, in dem gesagt wird, dass kleinere Arbeiten nach eigenem Ermessen möglich sind. Und dieses eigene Ermessen, also oder nicht nach eigenem Ermessen, aber kleinere Arbeiten sind möglich. Aber was denn jetzt genau kleinere Arbeiten sind, das steht da eben nicht drin. Und das wird dann eben oft so nach eigenem Ermessen festgelegt. Und deswegen passiert es dann eben, dass doch auch teilweise größere Eingriffe passieren. Und was man da am besten macht, das weiß bestimmt auch Herr Peter.
Ja, es sind Pflegeschnitte sind natürlich immer erlaubt. Und so eine Stadt wie Berlin hat natürlich das Problem, dass nicht unbegrenzt Arbeitszeit zur Verfügung steht. Und insofern muss man das so das Jahr über verteilen. Aber in der Regel ist es so, dass die Naturschutzbehörden vorher auch Gutachter rausschicken und dass man da genau schaut. Und vielleicht findet das ja auch statt. Aber es ist gut, wenn die Berliner sehr wachsam sind und dann ruhig beherzt zum Telefon greifen und einfach bei der Naturschutzbehörde anrufen, sagen, hier, das ist das in Ordnung hier, dass hier die Bäume geschnitten werden. Weil es kommt schon hin und wieder vor, dass das halt unsinnigerweise und fälschlicherweise gemacht wird und dadurch tatsächlich auch Vögel gefährdet werden.
Also vielleicht eine Möglichkeit dann beim
Grünflächenamt. Da stehen ja schon tagelang vorher Schilder an den Bäumen hier gesperrt wegen Baumschnitt. Ja? Also wenn es zur anderen Jahreszeit wäre, hätte ich gar keine Probleme, aber gerade jetzt. Ne?
Ja, vielleicht wirklich mal nachfragen. Also es kann sicherlich nicht schaden. Wie gesagt, es ist halt so, dass das halt auch manchmal einfach nicht so richtig wahrgenommen wird oder ernst genommen wird und so. Auch das ist übrigens auch was man im eigenen Garten eben immer beachten sollte natürlich. Ne? Und auch wirklich, bevor man jetzt denkt, oh ja, da ist wirklich gar kein Vogel drin oder so, vielleicht wartet man dann doch wenigstens noch ein bisschen länger ab und bevor man dann irgendwie groß Hand anlegt an den Efeu oder was weiß ich, was man da gerade
eliminieren möchte. Die kleinen Sachen, das kann man ja selber noch steuern, aber die richtigen großen Straßenbäume, ja,
genau.
diese ganzen Lastwagen, dann werden die Leitern hochgefahren. Also das ist ja schon organisiert. Ne?
Genau, da muss man sich dann an die Behörden wenden. Das kann man natürlich nicht selber sabotieren. Also das sollte man tunlichst lassen.
Ist dann schon fast zu spät, wenn Sie dann vor Ort sind. Marianne Kiesewetter in Berlin, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und wünsche viel Erfolg. Vielleicht erreichen Sie ja was, wenn Sie nächste Woche da telefonieren mit dem Grünflächenamt oder dem Naturschutzamt. 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und aus Geste Groß Hesepe, wo auch immer das ist, das werden wir gleich rausfinden, ruft uns Katrin Cooper an oder Cooper. Schönen guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen, Katrin Cooper.
Cooper, here we go.
K-O-P-E-R, ganz einfach.
So wie der Cooper. Und wo ist denn das schöne Geste Groß Hesepe?
Das schöne Geste Groß Hesepe liegt im Emsland.
Im Emsland.
Bei Neppen.
Hören wir da Vögelchen? So, jetzt testen wir das mal, bevor wir gleich Ihre Frage hören. Herr Petri, was hören wir da?
Ich glaube, Mönchsgrasmücke im Hintergrund zu hören.
Die hört man ja immer ganz gut.
Frau Cooper, bei Ihnen ist die Mönchsgrasmücke im Hintergrund, falls Sie sich gefragt haben, wen Sie da hören.
Ja, man hört und sieht hier sehr viele Vögel. Heute Morgen habe ich den ersten Kuckuck gehört.
Ach toll.
Ja, und gerade landet hier auch eine Taube. Ja, hier ist immer sehr viel los.
Was haben Sie so für Vögel bei sich da in Ihrer Gegend?
Ach, wir haben Kleiber, Baumläufer. Die hübsche Haubenmeise, die ist hier auch öfter zugange. Dann gibt es noch eine Meise, die ich nicht kenne. Die hat auch so eine schwarze Haube, aber keine Kohlmeise. Das Blaumeise gibt es noch. Was gibt es noch? Braunelle, der Specht, der Buntspecht, Grünspecht, Schwarzspecht sogar letztes Jahr. Ja.
Sie kennen sich sehr gut aus. Bei der Meise mit der schwarzen Kopfplatte könnte es sich um Sumpf- oder Weidenmeise handeln.
Ja, das könnte gut sein.
Also Sumpfmeise ist durchaus etwas häufiger als die Weidenmeise. Die Weidenmeise, mein Lieblingsvogel, ist typisch eben in Auwaldbereichen, dort wo sie viel Totholz findet. Und sie zimmert tatsächlich in dieses ganz morsche Holz sich selbst die eigenen Bruthöhlen, die Weidenmeise. Ist ein Charaktervogel der sibirischen borealen Wälder, die Weidenmeise. Kommt aber auch in Deutschland vor.
Ja, das Emsland ist ja noch so ein bisschen...
Sibirien, meinen Sie?
Ja, da ist manchmal noch, schon.
Da ist Platz, da
aber
ist Platz.
Es ist ziemlich grün, es gibt kleine Flächen, es gibt viel Wald, auch alte Bäume. Leider ist hier auch die Gemeindeverwaltung oft schon im Januar, Februar, März dabei, die Weiden ganz abzuschneiden, dass man leider... den Bienen da nichts gönnen möchte. Aber ja, so ist das eben. Ne?
Aber ich glaube, gemeinsam erreichen wir viel. Und das ist eben wichtig an so einem Wochenende, Stunde der Gartenvögel. Wir wollen ja für die Naturbeobachtung begeistern. Vögel sind bunt, sie singen wunderbare Lieder und sie können fliegen, ein Sehnsuchtstraum der Menschheit. Und deswegen motiviert das uns vielleicht gemeinsam, dass wir da was verändern können.
Gibt es denn Vögel, die Sie vermissen oder die dieses Jahr nicht gekommen sind oder...
Wir haben einen Gimpel, der war zwar dieses Jahr schon da, auch mit seiner Frau. Und da bezieht sich auch meine Frage drauf. Ich habe letztes Jahr hatten die ein Junges und das war befallen von dieser Flügellaus. Und ich habe das schon mal geschafft bei einer Blaumeise, die zu kurieren. Die habe ich dann ordentlich mit Knoblauch eingerieben. Und die ist dann nachher auch so ein bisschen zahm gewesen.
Sie haben sich die Blaumeise geschnappt und haben sie mit Knoblauch eingerieben?
Ja, die sind so derart lethargisch und sitzen so, dass man sie wegfangen kann, weil die werden ausgesaugt von diesen Läusen. Ja, aber bei dem Gimpelchen ist es mir leider nicht geglückt.
Ja, ja, der hatte keine Lust drauf.
Nein, der ist gestorben. Ne? Das hat der nicht verkraftet.
Hm. Ach, da haben Sie es versucht mit dieser Knoblauch.
Ja, genau. Ich hatte das Junge auch und hatte das eingerieben, aber das war...
Tja, also da frage ich mich natürlich, Caroline Rink, sollte man selber Hand anlegen an Vögel?
Das ist immer ein bisschen schwierig, aber ich finde es schon total löblich, also dass sie da das gemacht hat. Sie haben sich ja ganz offensichtlich belesen und haben ja offenbar auch Ahnung und auch offenbar keine Scheu da und auch Ahnung, wie man eben einen wilden Vogel auch anfasst und wie man mit ihm umgeht und dass man ihn vor allem am Ende, wenn es dann gelungen ist, ihn wieder in die Freiheit entlässt. Also
das ist, glaube ich, die Grundidee.
Ja, genau. Also, aber manchmal ist das auch nicht so klar. Aber Aber das, also von daher finde ich das schon gut, aber würde mich auch interessieren, was Herr Petri dazu sagt.
Naja, auf jeden Fall, man kann versuchen, Vögel zu helfen und in dem Moment, wo man den unmittelbaren Umgang mit diesem Vogel hat, lernt man ja auch sehr, sehr viel. Ja. Oftmals ist es halt frustrierend, weil man dann vielleicht nicht wirklich helfen kann, die Vögel sozusagen in der eigenen Hand dann doch sterben. Aber das Bemühen darum, einem Vogel zu helfen, da lernt man sehr viel und ich habe ja gehört, dass sie auch schon Erfolg hatten und insofern toll. Ich kann nur sagen, das ist sehr positiv, sehr gut.
Ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, ne? Zu sehen, wie so eine kleine Meise einem dann immer auf den Kopf fliegt.
Was war das gerade im Hintergrund?
Das war eine Taube, die man gehört hat.
Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, das kenne ich auch aus der Stadt. Aber mit der haben Sie Frieden geschlossen, mit den Tauben?
Ja, im Großen und Ganzen schon.
Ambivalentes Verhältnis, höre ich gerade.
Wir haben ein Vogelhaus, da kommen die nicht ran. Aber die anderen Vögel, die scharren ja die Kerne so raus, dass sie dann unten picken können. Ja.
Na klar.
Ich glaube, die kriegen mit, dass sie gerade im Radio sind. Die wollen alle noch mal kurz zu Wort kommen, habe ich den Eindruck. Es ist wirklich schön, wie die sich da auch alle abwechseln. Also es klingt harmonisch für mich im Hintergrund, ganz ehrlich. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja, gerne. Ja. Ich bin auch immer begeistert von Ihren Sendungen.
Das wunderbar, wunderbar. Ja. Vielen Dank.
Ja. Weiter so.
Ebenso wollte ich gerade sagen, mit all Ihrer Vogelbeobachtung und Ihrer Kenntnis und dass Sie auch einzelnen Vögeln versuchen zu helfen. Katrin Cooper in Göster-Groß-Hesepe im schönen Emsland. Dankeschön.
Ja, gerne.
Die große Vogelschau hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wollen wir noch mal ganz kurz die Mönchsgrasmücke hören? Die haben Sie auch aufgenommen. Mhm. Die hatten wir jetzt im Hintergrund gehört, aber die war uns, glaube ich, nicht laut genug. Die hören wir jetzt gleich noch mal. Mal schauen, ob das klappt. Da haben wir sie.
Ja, das ist eine Mönchsgrasmücke direkt bei mir im heimischen Garten.
Also die kennen Sie persönlich dann auch.
Sie fängt so leise zwitschernd an und wird dann immer lauter, volltönender, flötender. Und die Ornithologen sagen dann immer, ja, die Mönchsgrasmücke singt Wirtshauslieder, weil sie wird am Ende immer lauter. Das Rotkehlchen dagegen singt Kirchenlieder.
Ah, das ist auch interessant.
Jetzt am Ende laut, wunderbar.
Und die Glocken, die sind auch da bei Ihnen in der Nähe. Das ist ja eine Harmonie hier miteinander.
Ja, wunderbar. Das ist direkt in meinem Heimatort und da in der Kirche bin ich auch sozusagen konfirmiert worden.
Kommt eins zum anderen. Wir haben uns vorhin in unserer großen Vogelschau gefragt, was eigentlich ist mit der Baumpflege in den großen Städten, ob das tatsächlich auch Vögel gefährdet. Da werden ja oft auch Bäume beschnitten und vieles andere passiert. Und da gab es einige Fragen dazu auch. Und das Schöne ist bei unserer Sendung, dass dann immer wieder auch Menschen anrufen, die aus diesen Bereichen kommen und vielleicht das noch ein bisschen konkreter beantworten können. Olaf Pressel zum Beispiel aus Stuttgart ist Baumpfleger. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sagen Sie es uns mit der Baumpflege. Inwieweit wird da auf Vögel genug geachtet?
Es wird generell darauf geachtet, vor allem im öffentlichen Raum, dass die Vogelschutzzeiten eingehalten werden. Nur die gesundheitliche Situation der Bäume ist inzwischen so prekär, dass auch ganzjährig Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen stattfinden müssen. Das heißt, in der Zeit, in der nicht geschnitten werden darf, werden die Maßnahmen ausgeführt, die einfach zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit notwendig sind. Und das sind inzwischen so viele, dass man eigentlich permanent irgendwo Baumpflegefirmen beschäftigen muss.
Das heißt, der Klimawandel führt letztlich auch dazu und die Schädigung der Bäume, dass dort mehr gemacht werden muss. Und damit leiden die Vögel natürlich auch noch ein kleines bisschen mehr. Aber es geht um die Verkehrssicherheit, gerade an den Straßen natürlich, ne?
Es handelt sich grundsätzlich nur um die Bäume, die im urbanen Raum sich befinden. Also die Waldbäume und die Feldbäume nicht. An Verkehrsstraßen eventuell schon, aber ansonsten nicht. Aber im städtischen Bereich, im dörflichen Bereich, wo einfach die Verkehrssicherheit der Menschen gefährdet sein könnte durch herunterfallende Äste, durch umstürzende Bäume, sind diese Maßnahmen ganzjährig erforderlich und werden auch ganzjährig durchgeführt.
Olaf Pressel in Stuttgart, Baumpfleger dort. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf und gute Fahrt noch. Ich merke schon, Sie sind im Auto. Ich wünsche schönes Wochenende. Ja.
Ja? Danke ebenso.
Danke. Und Naturpflege, Baumpflege, Grünpflege in der Stadt schreiben uns auch einige. Zum Beispiel Holm Gärtner schreibt uns aus Berlin-Friedrichshain. Ein begrünter Hof in Berlin-Friedrichshain, als ich einzog 1997 und der Efeu an den Hauswänden wurde zur Heimat verschiedener Vögel. Hunderte, Tausende flogen am Morgen und am Abend aus auf Nahrungssuche. Nach vielen Jahren entschloss sich die Hausverwaltung plötzlich, die Begrünung der Wände abzureißen und den Vögeln die Heimat zu nehmen. Haben die Vögel nicht auch Rechte, die zu beachten wären? Ich hätte mich gegenüber der Hausverwaltung gerne für die Piepser eingesetzt, aber fand keine Rechtsgrundlage. Das ist ja immer nach Bundesland unterschiedlich, wie da die Rechtsgrundlagen sind mit den Naturschutzgesetzen. Aber es gibt ja auch bundesweite Gesetze, natürlich, die Tiere und Natur schützen. Worauf könnte man sich da berufen? Bleiben wir mal in der Stadt, Caroline Ring.
Ja, also genau, das ist total wichtig, dass Leuten sowas auffällt und dass sie dann eben da auch ihre Stimme erheben, dass man da eben sich an eventuell die Hausverwaltung wendet oder den Hauseigentümer oder dass man eben auch das macht, was man im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten eben am Haus erhalten kann. Aber es gibt zum Beispiel in Berlin das Berliner Naturschutzgesetz und genau je nach einzelnen Bundesländern unterschiedliche Rechtsprechung, die einem dann auch, die einen stützen, nicht nur einen, sondern die sind ja dafür da, dass sie eben die Natur stützen und darauf kann man sich natürlich berufen. Also das ist natürlich was, wie man, worauf man
das gilt auch für private Innenhöfe.
Das ist halt, also die Natur hört ja nicht am eigenen Gartenzaun auf. Ja. Also das und auch nicht irgendwie an einem Zaun von einem Gemeinschaftshaus oder so. Mhm. Also das gehört ja alles mit dazu. Dann kann man sich ja nicht freimachen von.
Aber als Privatmann kann man natürlich sein Efeu wegmachen, wenn man möchte, ne? Mhm.
Naja, eben, das ist eben die Frage. Eigentlich nicht. Nach dem Berliner Naturschutzgesetz zum Beispiel ist sowas ab März quasi untersagt. Also da muss man dann sehen, wie groß das ist, was man da wegnimmt und muss dann natürlich auch selber schauen. Ja. Und aber natürlich ist es auch wiederum schwer, sowas dann zu kontrollieren.
Am besten ist natürlich, wenn man die Eigentümer überzeugt, wie wertvoll so eine Efeuwand ist. Ja. Eingreifen, sage ich mal, in das Privateigentum ist natürlich immer auch ein bisschen problematisch. Und das würde am Ende dazu führen, dass tatsächlich dann manch einer, der vielleicht ein neues Haus hat oder irgendwo kauft, sagt, ich will gar keinen Baum, ich will kein Efeu, ich will nichts haben, habe ich ja nur Schereien am Ende. Das wäre auch nicht gut. Also wir müssen insgesamt überzeugen, dass zum Beispiel so eine Efeuwand überragend viel Futterbeeren für Amseln dann in März, April noch bietet. Ja, das ist unsere Aufgabe.
Und auch genau, also auch die Blüten von Efeu, super wichtig für Insekten. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Das ist viel mehr als nur eine grüne Wand. Das ist ein richtiger, wichtiger Lebensraum.
Viele Menschen sind gerade unterwegs, jetzt genau in dem Moment, wo wir unsere Sendung haben an diesem Samstagvormittag und beobachten Vögel, was sehr schön ist und haben auch noch Zeit, uns E-Mails zu schreiben. Vinzenz von Hoff zum Beispiel kommt eigentlich aus dem schönen Freiburg und ist unterwegs am Kaiserstuhl oberhalb von Bischofingen und hat heute schon gesehen, Turteltauben, Bienenfresser, Zaunammer, dann Neuntöter, Schwarzkehlchen, die Dorngrasmücke, Wiedehopf und vieles mehr. Super. Und auch gehört.
Also dann ist er unterwegs wirklich in einem Hotspot-Gebiet da am Kaiserstuhl.
Allerdings.
Wiedehopf, Bienenfresser, das sind ja Vogelarten, die vielleicht von dieser Klimaerwärmung profitieren. Viele Vogelbeobachter reisen gerne dort an den Kaiserstuhl. Die Zaunammer kommt dort vor. Also Vogelarten, die nicht so überall in Deutschland vorkommen, die lieben die Weinberge, die warmen Regionen dort im Südwesten, im Oberrheingraben. Ja, also ganz wunderbar dort. Und man kann auch immer lecker ein Weinchen trinken.
Da. Ja, eben, das ist ja auch wichtig, dass man das kombinieren kann. Dann schreibt uns Sabine Scholz, sie wohnt in Koblenz. Wir bleiben noch ein bisschen im Süden der Republik. Und wir haben hier an Mosel und Rhein sehr schöne Uferpromenaden. An der Mosel kann man früh morgens sogar einen Eisvogel beobachten. Und das ist ja wirklich was Tolles. Also wann sieht man schon mal einen Eisvogel, ne?
Auch ein Vogel, der auch immer öfter in urbanen Gegenden oder in so Siedlungsgebieten gesehen wird. Also das ist so, das auch so ein Effekt, ne? Dass der halt dann, aus ländlichen Regionen quasi rausgedrängt wird und sich dann in Menschennähe traut. Aber super schöner Vogel natürlich, so ein kleiner fliegender Edelstein.
Würde ich mal auch sagen. Und dann noch mehr Nilgänse und Kanadagänse beobachtet sie auch dort an Mosel und Rhein, also an der Mosel vor allem. Und vor 2 Wochen habe ich sogar einen Austerfischer gesehen, der normalerweise an der Nordsee zu finden ist. Kann das sein, fragt sie. Kann das sein?
Ja, natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Es kommt immer wieder vor, dass auch Vögel, die weiter weg nochmal ihren Lebensraum haben, dann mal auf dem Zug sich verfliegen und sie tauchen dann immer dort auf, einen Austernfischer dort, wo Wasser ist. Eben die Mosel hat Wasser, der Rhein hat Wasser bei Koblenz und da kann dann ein Austerfischer auch mal zwischenlanden.
Also ich gehe jetzt raus aus dieser Sendung mit wirklich noch deutlich offeneren Augen und vor allem mit mega gespitzten Ohren und werde mich durch die Stadt Berlin bewegen und versuchen, so viele Vögel wie nur möglich zu sehen, zu genießen, zu hören. Ich danke Ihnen sehr, Caroline Rink, Biologin, Expertin für Vögel in der Stadt, hat auch ein Buch dazu geschrieben. Danke, dass Sie bei uns waren. Ja. Und Bernd Petri, Vogelschutzexperte vom NABU, unsere große Vogelschau hier im Deutschlandfunk Kultur. Danke an Sie beide.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und ich möchte das letzte Wort tatsächlich Eckhard Frieh aufgönnen aus Trippstadt. Danke für die große Sinfonie, auch thematisch gesehen. Damit bezieht er sich auf unsere Sendung. Meine Zusammenfassung der Sendung in einem Wort: Fideralala. Genauso steht's hier.